Hollerö, hollerö, es ist mal wieder soweit. Ein weiterer Monat ist vorbei, ins Land gezogen. Es geht auf die kalte Jahreszeit zu und darum gibt es natürlich trotzdem einfach wieder einen Monatsrückblick vom Durchgespielt-Podcast mit der Stammbesetzung, die da wären, die Tanja,
Hallo.
der Dodo
Hi, na.
und der Möbohr. Hallo.
Hallo.
Na, ihr?
Na.
Es ist fast Weihnachten. Wo ist denn dieses Jahr hin? Mensch, 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 Mensch.
Ist vor allem so kalt geworden.
Ja, es ist bei uns aber auch schon wieder ein bisschen wärmer geworden. Also die Unter-Null-Zeit scheint schon wieder vorüber zu sein. Wir sind wieder im einstelligen Plusbereich bei uns. Aber wer weiß, wie lange das anhält.
Trotzdem kalt.
Ja, das trotzdem, ja, stimmt. Das wollte ich nicht untergraben.
Hab noch keinen Glühwein getrunken. Das ist ein Sachverhalt, an dem sich dringend was ändern muss.
Aber sind denn die Weihnachtsmärkte schon?
Ja.
Weil ich habe jetzt neulich gelernt, dass man erst ab Toten Sonntag überhaupt die Weihnachtsbeleuchtung anschalten darf. Und
Ach
dann dachte
so.
ich, dass Weihnachtsmärkte vielleicht auch irgendwie so eine komische Regelung haben. Oder Jahresendmärkte, Wintermärkte, so. Vielleicht dürfen die erst ab dem ersten Schnee kommen oder so.
Bei
Also
Zeit der
nie.
Aufnahme war der ja auch quasi gestern schon. Also jetzt muss es ja losgehen.
Ja, stimmt. So langsam wird es Zeit. Ja, habt ihr denn was Schönes erlebt im vergangenen Monat, was ihr uns mitteilen möchtet?
Na, es war ja Halloween und ich starte direkt mal los mit der Frage: Ist Franzose ein Halloween-Kostüm? Müssen wir da über kulturelle Aneignungen reden? Das ist mir
Oh.
nachträglich erst aufgefallen, weil wir haben natürlich, wie jede gute Gruppe für ein Halloween-Kostüm, uns zusammengefunden und das French-Guy-Kostüm bzw. French-Girl-Kostüm aus Clair Obscur nachgestellt. Aber Leute, die das nicht wissen, was wir sind, denken: Ach, guck, die verkleiden sich als Franzosen. Das ist aber unangebracht.
Ja, also ich habe da, du hast das ja schon länger reingeschrieben, weil wie gesagt, Halloween ist ja auch schon einen Monat her. Und ich habe da auch drüber nachgedacht und ich glaube, also du hast ja Franzose auch in Anführungszeichen gesetzt und ich glaube, das wäre schon irgendwie seltsam. Aber ihr habt ja schon spezielle Leute da gecosplayt. Also gecosplayt, wenn man das so möchte. Aber also das ist so meine Definition von nicht kultureller Aneignung. Wenn man halt eine bestimmte Person sich verkleidet, ist es okay, yeah. Ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Als wenn man sagt, ich bin jetzt hier eine Person von dieser Bevölkerungsgruppe. So.
Herr Richter, es handelt sich um ein französisches Videospiel, glaub Sie mir.
Ja, genau. Weil ich jetzt auch mir vorstellen könnte, dass Franzose so jetzt nicht unbedingt so problematisch ist, weil die ja nicht irgendwie unterdrückt und ihres Landes beraubt wurden und so weiter. Aber auch da möchte ich mich nicht vereidigen lassen, ob das dann okay ja ist. Also ich meine, ich glaube, wenn sich jemand als Deutscher verkleidet, ist halt entweder irgendwie Lederhosen oder eine SS-Uniform. Das finde ich halt auch beides scheiße. Also.
Aber das Kostüm heißt ja im Spiel auch Baguette, das heißt ja nicht Franzose.
Stimmt, ich war ja ein Baguette.
Ja.
Ich hatte ein Baguette auf dem Rücken, was auf so einer Party echt gut ist, weil nachher hatte ich das nicht mehr auf dem Rücken.
Oh nein.
Also war es kein Fake-Baguette, womit du Leute hättest prügeln können.
Nein, es war ein Baguette, das später in der Küche verzehrt wurde.
Ah ja. Ja, also ich arbeite ja im Einzelhandel und wir haben jetzt auch irgendwie zu Weihnachten natürlich das Motto irgendwas mit Weihnachten und das ist diesmal so Noël, also auch so ein bisschen französisch angehaucht, deswegen komme ich drauf. Und da haben wir auch ganz viel ja, Brot dann im Schaufenster, weil das halt entsprechend ja, nee, aber das sind halt echte Sachen vom Bäcker und die sind halt einfach steinhart. Deswegen dachte ich, dass du das vielleicht auch irgendwie so gehabt hättest. Und im Spiel ist das ja. Ah, nee, ist keine Waffe, oder?
Nein.
Okay, na gut. Aber vielleicht interpretieren wir da auch ein bisschen zu viel rein.
Ja, das dachte ich mir dann auch. Ich dachte, ich bring's trotzdem mal mit, diesen Gedanken.
Ja, nee, ist ein guter Denkanstoß. Also ich als jemand, der das Cosplay kennt, ich habe das ja auch schon öfters gesehen auf diversen Veranstaltungen, welches ein bisschen so Weltenbummler. Ich habe mich immer gefreut, als ich das gesehen habe, aber ich habe auch nie darüber nachgedacht, ja, was ist denn mit Leuten, die das nicht kennen, das ist einfach nur als stereotypisches Ding sehen von Leuten, die sich halt alle irgendwie gleich mit so einem Streifen, so ein Ringel-T-Shirt anziehen. Ja,
Ja,
komisch.
vor allem fragen die sich, welchen Trend habe ich verpasst, dass
Ja.
jeder so rumläuft.
Sonnenbrillen bei Nacht? Seid ihr eigentlich doof?
Ein Baguette auf dem Rücken.
Ja, ansonsten Stichwort Weltenbummler. Ich suche ja immer nach guten Arcades. Und ja, gut, blöde Einleitung. Diesmal war es keine gute Arcade, aber sie war wenigstens nah. Ich musste nicht weit reisen. Sie war nämlich in Hamburg hier direkt um die Ecke, an der Hamburger Meile. Da gibt's die Cosmos Arcade. Die ist halt irgendwie gar nicht so vergleichbar mit dem Retro Games e.V. oder dem Highscore, die ja für mich im Moment so die Top-Liste anführen. Weil diese Unternehmen eher den Auftrag haben, ein Museum draus zu machen und eben wirklich so alte Arcade-Maschinen auszustellen. Und Cosmos war jetzt mehr so wie dieses Ding, was ich auch in Stuttgart mal besucht hatte, wo sie eben wirklich so ein bisschen, ja, diesen Jahrmarktstil nachbauen wollen. Also viele so Greifautomaten auch drin, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und eben wieder dieses Konzept, dass du dir von vornherein so eine Karte holst und da Geld drauf lädst, irgendwie 20 Credits für 10 Euro oder sowas. Und dann kostet halt jeder Automat ein bisschen unterschiedlich und am Ende hältst du deine Karte dahin und kriegst noch ein bisschen Kleinkram hinterhergeworfen. Wie halt so beim Dosenwerfen sonst auch. Und da merkt man bei diesem jetzt leider sehr, dass das halt wirklich auch in so einer Mall drin ist und da werden halt die Kinder abgestellt. Und wenn die da irgendwie ihr Geld verzockt haben, dann müssen sie halt zuschauen den Rest des Tages. Aber die sind da wahrscheinlich besser abgestellt als irgendwie Klamotten shoppen mit den Eltern oder wie auch immer. Und für Leute, die sich jetzt wirklich so für dieses Arcade-Thema interessieren, ist es eigentlich nichts. Also wenn man eh in der Nähe ist, weil man zum Beispiel das Atlantis-Spiele besucht, was nur 500 Meter weiter weg ist und ein sehr guter Spieleladen ist, dann sollte man da einmal reinschauen und vielleicht irgendwie eins von diesen Reaktionsgames gegeneinander spielen. Die sind ganz nett. Oder sie haben da auch modernere Flipper, irgendwie 3-4 Stück. Die gehen natürlich auch immer mal eine Runde. Aber länger als eine Stunde haben wir uns da, glaube ich, nicht aufgehalten. Also ja, es ist keine Reise wert. Aber wenn man schon mal in Hamburg ist, dann macht einfach einen Tag draus. Einmal Cosmos, einmal Atlantis. Und dann hat man, glaube ich, einen netten Nerdy-Nachmittag verbracht.
Ja, da klinke ich mich direkt ein, denn ich war mal wieder hier im Oldenburger Computermuseum. Die haben dieses Jahr ihren 17. Geburtstag gefeiert und dazu gab es natürlich wieder eine Riesensause, wo alle möglichen Geräte eingeschaltet waren, auch der komplette Flipper-Automaten-Teil, beziehungsweise Arcade-Automaten, so, sind ja nicht nur Flipper, war da und die haben so ein kleines Quiz gemacht zwischendurch, wo man halt irgendwie in verschiedenen Teams gegeneinander antreten konnte und ganz viel Event-Charakter und es klingt doof, aber die haben sich ganz schön gemacht. nee, das haben die selber auch gesagt, weil die jetzt auch viel Vorträge und sowas halten. Also es ist nicht mehr so ein Museumscharakter, wir gehen da hin und gucken uns alten Kram hin, sondern da werden jetzt auch viele Veranstaltungen abgehalten, dass man sich irgendwie Vorträge zu bestimmten Themen anhören kann. Also zum Beispiel auch sowas wie KI, also was ja doch irgendwie ein bisschen aktueller ist als der Apple II, würde ich mal behaupten. Und die haben ihre Fläche auch quasi verdoppelt. Die haben jetzt eine riesige ehemalige Lagerhalle auch noch als Showroom sozusagen. Und das war schon auch krass. Also die haben über die ganze Fläche da eine riesige Wand mit so Hochlagerregalen, die voll mit alter Hardware ist. Und das alleine da dran vorbeizugehen und sich das anzugucken und ach ja, das ist ja das und ach ja, guck mal, das ist ja das und ach jo, das gab's ja auch noch. Das war schon cool. Und wo ich sonst oft in meinem Alltag mittlerweile merke, dass ich irgendwie doch alt werde, habe ich mich da doch noch ziemlich jung gefühlt wieder, weil ich sehr viel von diesen alten Kisten auch nur aus Erzählungen und von ganz, ganz früher noch kannte. So von irgendwie älteren Leuten halt, die mir davon erzählt haben oder so Hardware, wo ich als Kind noch nicht dran durfte. Das tat dann sehr gut. Das war sehr schön.
Wart ihr eigentlich schon mal im Digital Retro Park hier in Offenbach?
Nee, das sagt mir auch gar nichts.
Auf die Liste.
Schreibt den mal auf eure Liste, ja. Wir hatten da mal eine Führung mit der Firma, also so quasi als Firmenteam-Event-mäßig gemacht. Mhm. Das war echt spannend.
Oh, cool. Das klingt ja auch fast nach etwas für das vielleicht irgendwann mal anstehende Teamtreffen hier vom Durchgespielt-Podcast.
Ja, hervorragend.
und noch, da hake ich auch direkt noch mal weiter ein, denn ich habe mir noch die Doku beziehungsweise den Film Console Wars angeguckt, wo es um die Rivalität zwischen Nintendo und Sega geht. Also wie das alles so entstanden sind, wie überhaupt so die Unternehmen an sich gewachsen sind und wie es dann eben in den 90ern dazu kam, dass Blast Processing auf einmal die Antwort auf 32-Bit-Technologie war, obwohl niemand so genau wusste, was das überhaupt ist.
Genesis, das Wort Nintendo und...
Ja, genau, wie das alles zustande kam, wer da so hintersteckt, die kreativen Köpfe hinter diesen Marketingkampagnen und so weiter und was halt wirklich in der Hardware steckte und wo die Unterschiede waren und so. Das war schon ganz interessant, aber ich glaube, da muss man auch Bock drauf haben. Also wer sagt, ja, Möbel hat gesagt, das ist ein guter Film, den gucke ich jetzt, dann vielleicht lieber eher gucken, weil ihr Interesse an Videogame-Historie habt.
Alternativ, wenn ihr das nicht als Film machen wollt, kann ich das Hörbuch empfehlen für beim Spazierengehen oder beim Sport oder beim Arbeiten oder beim sonst was. Das ist auch sehr gut.
Ah ja, okay. Ja, stimmt, das hatte ich in den Kommentaren dazu auch gelesen, dass das Buch natürlich, wie immer, wenn irgendwas verfilmt wird, ist das Buch natürlich noch besser. Aber wir haben ja bereits letztes Mal beschlossen, das Lesen nicht so unseres ist.
Deswegen Hörbuch. Oh Gott, wir sind so schlimm, ne?
Ja, ansonsten, ich war noch viel im Kino. Ich habe mir nämlich gegönnt, mit Picky zusammen die Herr der Ringe Extended Edition als Marathon im Kino zu gucken.
Alle 9 Stunden oder wie lange geht das dann?
Das waren insgesamt, glaube ich, 14 Stunden. Uff. Also die Filme an sich gehen 4 Stunden pro Teil, wovon ungefähr immer so 20 Minuten Abspann sind und dann gab es zwischen jedem Film nochmal eine Stunde Pause, damit du halt wirklich irgendwie einmal raus konntest und dir was zu essen holen zum Beispiel, weil du kannst ja normalerweise, üblicherweise so nicht den ganzen Tag nur Popcorn und Pepsi in dich reinkippen. Ich habe es versucht für die Wissenschaft, aber hatte dann auch direkt so nach der ersten Stunde vom ersten Film auch schon Bauchschmerzen des Todes. Also
wir werden alt.
Ja, tatsächlich. Aber also die Filme an sich waren echt immer noch geil. Das hätte ich nicht gedacht, dass das trotz dieser enormen Länge immer noch so schnell und gut vergeht und dass sie auch echt gut gealtert sind. Es sind ja viele praktische Effekte und sowas und gute Kameraführung und Technik und bla bla bla, alles toll. Was nur nicht so geil war, weil die Orga war ein bisschen doof. Weil das war bei uns im Cinemax so, dass du quasi einen Becher kriegst und dein Getränk dann an so einer Station selber auffüllen kannst. Nur die war irgendwie kaputt. Da kam nur dieser Sirup raus und man musste dann ewig warten. Boah. Ja, ich habe das dann genau. So bei der Hälfte ungefähr verstanden und habe dann den Rest einfach mit Wasser aufgefüllt. Vielleicht hatte ich auch deswegen die Bauchschmerzen, weiß ich nicht.
Einfach die achtfache Menge Koffein reingehauen.
Ja. Ja, ich wollte ja nicht einschlafen. und dann hatten wir uns natürlich die großen Menüs geholt mit diesen, weiß nicht, 2 Liter Bechern oder was und dann passen die halt auch nicht in diese Halterung rein von den Stühlen, das war auch super doof und dann musst du da halt rumhantieren, links diesen riesen Bottich, rechts dann nochmal ein Bottich voll Popcorn und dann ist natürlich die Hälfte irgendwie schon beim Hinsetzen auf dem Weg verloren gegangen und ja, das war halt irgendwie nicht so toll. Aber sonst kann ich es sehr empfehlen. Es war halt nur tatsächlich auch ein bisschen unbequem, dann irgendwie am Ende zu sitzen, aber ich glaube, das ist überall so. Selbst nach in meinem Bett kann ich nach 12 Stunden. Ja, selbst in meinem Bett kann ich nach 12 Stunden nicht mehr liegen. Also.
Na, ich finde, Kinositze sind schon noch mal anders. Also ich bin da nach einer Stunde immer schon so durch.
Ja. Krass. Nee, also nächsten Marathon machen wir definitiv dann irgendwie zu Hause.
Zu Hause.
Vielleicht auch nicht an einem Tag, aber ja, ich habe dann am nächsten Tag direkt nochmal Kill Bill beide Filme geguckt, so als Double Feature zum Runterkommen, ne, zum Entwöhnen. Double Feature auch beide noch sehr gut. Und das war ein schönes cineastisches Wochenende. Und ein bisschen andere Kultur habe ich auch noch erlebt, denn wir waren bei einem Klassikkonzert, wo Anime-Soundtracks gespielt wurden. Das war in Bremen, da lief das, oder hat das 38 Samurai Orchestra gespielt. Das war für mich nicht so cool, weil ich viele von den Anime-Serien halt nicht geschaut habe und deswegen die Musik damit nicht so verbunden habe. Aber das, was an Filmmusik dabei war, war schon geil. Und so ein Orchester ist halt immer geil eigentlich, finde ich. Deswegen habe ich das da tatsächlich ganz ohne Gefühle der Nostalgie oder was auch immer genießen können. Und hatte trotzdem einen schönen Abend. Das war ganz cool.
Ja, ist cool, so, wie viele von diesen Veranstaltungen es da im Moment so gibt. Der Witcher ist, glaube ich, auch gerade auf einer Music-Tour. Mhm.
Ja.
Also, da kann man, glaube ich, was finden. Ich habe das vor Ewigkeiten mal bei einem Final Fantasy-Konzert gemacht. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Oh ja, stimmt, bei sowas war ich auch mal. Das war auch geil. Tja, Tanja, hast du auch was Schönes gemacht?
Ja, überraschenderweise habe ich mich mit Gaming befasst.
Oh!
Denn zwei nette Podcast-Kollegen haben mich dazu genötigt. Nein, ich habe ich habe jetzt ein Game Pass Abspielgerät endlich, nämlich mein Steam Deck. Und das läuft jetzt super. Danke euch nochmal für die Unterstützung.
Auch das freut mich.
Wie oft mussten wir Game Pass sagen, bis du es dir geholt hast?
Wir können ja mal nachzählen, aber es läuft echt super, außer gestern, da hatte ich irgendwie Forbidden Request. Aber ich habe es dann auch wieder zum Laufen bekommen. Vielleicht stärkt das nochmal die kleine Tüftlerin in mir. Und ich bin jetzt angefixt und habe jetzt Lust, mir noch mehr Zeug aufs Steam Deck zu hauen.
Oh, das ist auch sehr schön.
Ja, also ihr habt es geschafft.
Wunderbar. Bist du jetzt auch eine Tüftlerin, die mehr sich mit dem Laufen bringen von Spielen beschäftigt, als Spiele zu spielen?
Ja, endlich.
Wobei das ja beim Game Pass auf dem Steam Deck eigentlich entfällt, weil da kannst du ja direkt spielen, da musst du ja nicht mal installieren.
Das ist total cool. Also das Steam Deck ist auch voll ruhig, weil die Spiele ja gestreamt werden. Das läuft echt super. Ich bin total begeistert. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht?
Tja. Naja, ist halt Monatskosten damit verbunden. Das darf man jetzt schon nicht unter den Tisch fallen lassen bei all dem Lob, dass wir dem Game Pass hier in jeder Folge immer und immer wieder geben.
Das stimmt. Das Abo ist ja auch direkt schon beendet. Also.
Sehr gut.
Nur mal kurz probieren.
Ja, ja.
Der erste Monat ist gratis, oder wie ist es? 10 Euro. Ja, bei mir geht noch so ein bisschen die Suche nach dem perfekten Kartenspiel weiter. Ich erzähle da ja immer mal wieder von. Ich habe jetzt mal wieder Hearthstone aufgemacht, nur um in den Battleground-Modus reinzuspielen. Da wurde mir nämlich gesagt, der hat jetzt einen 2-gegen-2-Modus und der, ja, ganz grob gesagt, funktioniert er halt so ein bisschen wie Auto-Chess. Also man kontrolliert nicht, welche Karte welche angreift, sondern es passiert alles irgendwie random und es geht halt darum, dass du Synergien findest und dir die aufbaust. Und normalerweise spielst du das in einem 8er-Free-for-All, kannst es aber auch 2-gegen-2, gegen 2 spielen. Und ich habe jetzt mal reingeschaut, es ist eine nette Idee, aber es ist halt auch nur so ein kleiner extra Geschmack nochmal, der jetzt die Welt des Auto-Chess nicht maßgeblich verändert und mit Sicherheit auch nicht zum besten Kartenspiel der Welt irgendwie führt. Und dann habe ich mir noch Zoeti oder Zöti oder sowas angesehen, aber das hast du auch gemacht, da sprechen wir gleich bei den Videogames anfänglich drüber.
Genau. Vorher haben wir noch ein bisschen Hausmeisterkram. Ich muss mich einmal entschuldigen. Alle, die die letzte Folge gehört haben, werden sich vielleicht gewundert haben, wenn sie Day One direkt reingehört haben. Ich habe das tatsächlich geschafft, für alle drei Tonspuren die Datei vom Vormonat zu nehmen. Ich habe da irgendwas komplett verbockt. Also da habe ich leider die komplette alte Folge nochmal gerendert und hochgeladen, ohne es zu merken. Falls ihr da auch das Problem hattet, dann bitte einmal eure Podcatcher aktualisieren. Da müsste mittlerweile dann die neue Datei hinterlegt sein und dann könnt ihr die einfach nochmal runterladen und dann dürft ihr dabei zuhören, wie wir darüber sinnieren, was das beste erste Spiel für jemanden sein könnte. Das wollte ich einmal anmerken. Und ja?
Also erstmal ja, löschen und neu runterladen hat bei mir auch funktioniert und ich finde, nach so vielen Jahren kann uns auch mal einmal ein Fehler passieren, also kein Problem. Und tatsächlich haben uns bei der Folge ja so überraschend viele Rückmeldungen erreicht, dass wir dazu in 2 Wochen nochmal einen Nachklatsch machen und quasi gucken, wie gut denn dieser Fragebogen eigentlich funktioniert. Da haben wir tatsächlich ein paar Einsendungen bekommen und dann testen wir doch mal, ob wir da diesen Personen das beste erste Spiel an die Hand geben können. Das wird spannend.
Ja. Wobei, ich habe da so ein paar Namen entdeckt, die ich schon kannte, also von Teilnehmenden, wo ich mir auch sicher bin, dass die schon mal was gespielt haben. Aber es ist ja vielleicht auch gar nicht für das perfekte erste Spiel, sondern für das perfekte nächste Spiel.
Oh, das ist natürlich eine völlig andere Debatte, aber dazu gehen wir dann in der Folge natürlich nochmal genauer drauf ein.
Ja. Genau, ansonsten ist natürlich November, heißt für mich auch wieder Movember. Da geht es darum, dass viele Männer nicht über ihre Gefühle sprechen können und deswegen nicht zum Arzt gehen und sowohl physische als auch mentale Leiden leider viel zu spät entdeckt werden und dann dazu führen, dass viele Männer viel zu früh von uns gehen. Und deswegen habe ich mir, wie jedes Jahr seit 2020, glaube ich, einen mittlerweile doch sehr prächtigen Schnauzer stehen lassen, den ich als Eisbrecher nutze, um über dieses Thema zu reden. Und ich habe mich da auch bei Movember.com wieder angemeldet, beziehungsweise meinen Account wieder aktiviert für dieses Jahr und sammle dort Spenden. Und habe auch da wieder ein quasi Monatsgehalt von uns hier vom Podcast investiert. Also da nochmal dickes Dankeschön an alle, die uns da finanziell unterstützen. Da ist ein großer Teil jetzt damit reingeflossen. Und ich bin da jetzt bei, ich glaube, knapp über 600 Euro. Wenn ihr das hört, geht das, glaube ich, noch ein paar Tage weiter. Das ist immer über den November hinaus noch ein bisschen. Also falls ihr noch Lust habt, da mitzumachen, jeder Euro ist willkommen, jeder Euro zählt. Das geht alles direkt an Suizidprävention und Krebsforschung. Denn Prostatakrebs und ja, Suizid sind leider die, beziehungsweise Depressionen und die Folgen davon sind eben die ja, Top-Sterbeursachen bei Männern unter einem gewissen Alter, also viel zu jung. Und es ist tatsächlich so, dass irgendwie pro Stunde 60 Männer durch die Folgen davon sterben weltweit. Also das muss halt nicht sein. Ich habe da neulich auch wieder eine Statistik gesehen, dass die Rate da bei Männern irgendwie doppelt so hoch ist wie bei Frauen, einfach weil die es nicht gelernt bekommen, über ihre Probleme zu reden. Und da immer sagen, nee, ich schaffe das auch alleine. Und oft klappt das halt nicht. Und deswegen ist es mir persönlich sehr wichtig, das zu thematisieren. Das mache ich ja sonst hier öfters mal im Podcast. Also mir gerade so Mental Health Themen und sowas sehr am Herzen liegen. Und ja, ich freue mich über alle, die da mit unterstützen und möchte deswegen hier nochmal Danke sagen. Dankeschön.
Gerne und danke.
Ja, danke dir für den Einsatz und drauf aufmerksam machen.
Sehr, sehr gerne. Ja, dann kommen wir doch mal wieder zu freudigen Sachen. Und zwar der Quizfrage. Also, die erste Frage lautet, unter welchem Namen verkaufte Sony PlayStation Controller mit zwei Vibrationsmotoren? Oh, das kann man wissen. Klingt sehr überheblich von mir, aber egal. Und die zweite Frage ist, unter welchem Namen war Cranky Kong aus der Donkey Kong Country Reihe vorher bekannt?
Aha, okay. Ja.
Also wir haben jetzt 7 Titel lang zu überlegen. Und damit kommen wir zum offiziellen Spielblock, würde ich sagen, oder?
Ich habe kurz angehauen, dass ich in das Zoeti oder Zöti, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, reingeschaut habe. Das war nämlich ein Free Epic Game. Also hatte man keine Ausrede, nicht zumindest mal reinzuzocken. Und das, also der Elevator Pitch klingt auch ganz nett. Ist halt eine, ja, Fantasy-Geschichte, wo man so im Story-Mode durchläuft und statt ein Deck zu bilden, bildet man quasi um das Deck herum seine Fähigkeiten. Denn das Deck bleibt halt einfach immer ein Poker-Deck. Und wie wir es jetzt zum Beispiel von Balatro kennen, um diesen Namen mal direkt vorweg reinzuwerfen. Diesen Vergleich muss es sich leider andauernd anhören heute. Ja. Während du bei Balatro ja krass dein Deck influenced, oh Gott, was für ein Scheißsatz, während du bei Balatro ja krass dein Deck oben baust, während des Runs und dafür sorgst, dass du zum Beispiel nur noch schwarze Karten drin hast, um halt immer einen Flush zu haben oder nur noch 1-5 drin hast, um immer eine Straight irgendwie zu erreichen, hast du hier bei Zöti viel mehr drumherum das Gebastel, dass du halt schaust, okay, bei einem One-of-a-Kind spiele ich einen Angriff, bei einem Pärchen blocke ich den Angriff des Gegners, bei einem Three-of-a-Kind buffe ich, bei einer Straight mache ich das und das. Und die Skills, die du da reinlegst sozusagen in diese Slots, werden natürlich auch immer besser. Also wenn du jetzt einen Straight Flush hast, dann wirst du wahnsinnig viel Schaden raushauen oder dir so viel Deckung geben, dass du alles überlebst. Aber es geht halt mehr darum, auch die kleinen Hände zu spielen oder sich mit den kleinen Händen halt zumindest so lange zu schützen, bis du dir die großen zusammengebastelt hast. Denn du kannst natürlich Karten auf der Hand behalten und so ansparen, in Anführungszeichen. Und so ist es nicht so schwer, dann den Flush tatsächlich auch mal zu erreichen oder gar den Royal Flush. Aber irgendwas hat mich daran gehindert, das Spiel länger als eine Stunde zu zocken. Wie ging es dir da, bevor ich jetzt mit der negativen Kritik reingehe?
Also ich habe das ja auch, wie du schon sagtest, als Free Epic Game kennengelernt und daher auch klassischerweise erstmal eine Stunde reingespielt. Ich hatte durchaus positive Stimmung danach. Also ich fand die Idee eigentlich ganz cool, dass das halt so ein bisschen wie Balatro, aber auch so ein bisschen wie Slay the Spire ist. Und wenn man zwei gute Sachen miteinander vermischt, haben wir ja bei Ballpit gelernt, wird es noch besser. Aber ja, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt, also vielleicht auch, weil ich mich an sowohl Slay the Spire als auch an Balatro schon ziemlich satt gespielt habe, habe ich da jetzt nicht noch mal weitergezockt. Also ich fand es nicht schlecht in dem Sinne, außer die Grafik, die hat mich irgendwie so gar nicht angesprochen, aber das ist für mich immer nicht so das Ding. Für mich, mir reicht's, wenn die Mechanik eigentlich geil genug ist, und darum geht's ja bei dem Spiel hauptsächlich. Wobei die Geschichte irgendwie mit diesem Fantasy und der Hexe oder was man da ist, auch irgendwie ganz nett war. Aber das war mir am Anfang zu viel gelesen, auch im Tutorial schon. da hätte ich mir lieber ein, zwei schnelle Runden gewünscht und dann vielleicht übrigens, ach so, übrigens hier, jetzt wachst du auf und bist wieder in deiner Fantasy-Welt und jetzt geht das Spiel richtig los. Keine Ahnung,
das hätte irgendwie so. Das hätte man absolut genau anders machen müssen, als es das Spiel tut. Du hast halt nur den Story-Mode freigeschaltet. Du kannst gar nicht einfach nur eine Runde spielen. Und das Beste wäre doch gewesen, einfach erstmal eine Runde spielen, das Spiel beigebracht kriegen über ein Tutorial und dann halt reinsteigen in diese Story. Aber stattdessen, noch bevor ich die erste Pokerhand ausgespielt habe, wird mir da irgendwas erzählt über 12 Säulen des Lichts, über eine Hexe, die vor 1000 Jahren gestorben ist, über irgendwelche Splitter, die auf die Erde gefallen sind. Dann sind da Monster, dann sind da Helden, dann sind da Priester. Digga, kann ich jetzt auch einfach erstmal eine Runde losspielen?
Ja, der Witz ist ja, noch bevor das alles kommt, darfst du deine zwei Perks auswählen, die du für den Run haben möchtest.
Ach ja, wo ich noch gar nicht dachte, weiß, was los ist.
Ja, genau, dachte ich mir, was ist das jetzt? Sind das jetzt Karten, die ich auf der Hand habe? Sind das irgendwelche Effekte, die dauerhaft gelten? Dann wähle ich die aus und dann kommt der große Zauberer und erklärt mir die Welt. Ja, okay.
Das ist ein bisschen anstrengend, vor allem, weil der Zauberer halt auch ein grauer Screen im Hintergrund ist und unten Text durchläuft, also nicht mal Illustrationen dazu, wirklich so the bare minimum.
Ja.
Und vom Artstyle, ja, den kann man natürlich, ja, den kann man jetzt nicht über den Klee loben. Also der ist jetzt nicht so mein Fall, um es mal gelinde auszudrücken. Aber ich finde, dafür haben sie so tolle Konzeptzeichnungen drin. Also die erinnern dann schon sehr an Final Fantasy Tactics hier und da. Also ein paar von den Illustrationen haben eine wahnsinnig hohe Qualität und sehen ultra gut aus. Und dann kommst du halt in das Spiel rein und da sieht's halt nicht mehr so gut aus.
Ja. Also ich habe gesehen, das gibt's auch fürs Handy. Es ist halt auch im Mobile Store von Epic drin. Und da könnte es vielleicht irgendwie mal für eine schnelle Runde zwischendurch funktionieren für mich. Aber da habe ich halt auch einen Balatro und Slay the Spire. Also
Ja, und ich glaube, eine schnelle Runde, das will das Spiel irgendwie selber halt auch nicht. Es möchte ja diese Geschichte erzählen und du musst ja irgendwie nach jedem Quest, den du gemacht hast, erst in die Stadt zurück und da Diskussionen führen. Und
ja, genau, ja. Tja, schade.
Ja. Ja, nicht unsers. Nicht durchgespielt.
Weil die Idee fand ich ganz nett eigentlich. Also auch wie es umgesetzt wurde, es hat ja nicht funktioniert. So.
Stimmt.
Aber es war einfach nicht, was wir zu dem Zeitpunkt brauchten.
Schön, toll. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir.
Ich stell mir gerade so ein Dodo mit so einem Stempel vor. Nicht durchgespielt. Zack, bam. Ja, ich weiß nicht, ob wir das Genre vielleicht von Roguelike in Balatro-like umbenennen wollen. Denn ich habe mich auch einem Spiel gewidmet, wo die Balatro-Formel sehr gut kickt, sage ich mal. Es heißt Omelette You Cook. Und ich habe gehört, das soll ein Wortspiel sein, aber irgendwie komme ich noch nicht dahinter. Omelette, vielleicht wenn ich es laut ausspreche.
Also ich dachte gerade, es könnte Om wie beim Yoga, so Om und dann Let You Cook oder so. Ich weiß es nicht.
Ja.
Mehr fällt mir sonst auch nicht ein.
Okay, gut.
Aber erklär
nicht so offensichtlich wie Blueprints, ha?
Nee.
Ja, stimmt. Und wie der Name sagt, belegen wir Omelettes in einer Kantine. und wir haben verschiedene Zutaten dafür zur Verfügung. Die haben verschiedene Eigenschaften. Also es kann entweder irgendwie ein Bacon-Stück sein, das crunchy ist, oder Gemüse, Tomate, Käse. Also wir haben echt alles, was man auf ein Omelett packen kann, und vielleicht auch Dinge, die man nicht auf ein Omelett packen sollte. Und natürlich legen wir die Zutaten dann auf dieses Omelett und sammeln dadurch Punkte. Und das funktioniert einerseits, indem die einzelnen Zutaten Punkte geben. Zum Beispiel gibt ein Champignon 7 Punkte. Und dann kommen diese kleinen Twists dazu. Denn wenn der Champignon andere Zutaten berührt, gibt er minus 10 Punkte. Mm. Und dann gibt's auch so Multiplier, auch wie bei Balatro. Wenn du zum Beispiel ein Feta hast oder so, der ist dann ein Underlapping, eine Underlapping-Zutat, und die kannst du dann drunter legen. Und wenn diese dann andere Zutaten berührt, dann kriegst du 0,3 mal auf jede Zutat, die berührt wurde. Und das funktioniert echt mega gut. Und die Kundschaft, die vorbeikommt, für die man die Omelettes macht, die hat natürlich auch verschiedene Vorlieben. Also es gibt dann zum Beispiel auch Tiere sind das immer, die nur vegetarisch sich ernähren. Das heißt, wenn man dann Fleisch draufpackt oder Fisch, dann kriegt man halt Minuspunkte. Oder es gibt dann auch manchmal Kundschaft, die Hindernisse mitbringt, zum Beispiel, dass das Omelett kleiner ist. Also man hat dann halt einfach nicht so viel Fläche für die Zutaten. Oder was ganz fies ist, dass einmal abgelegte Zutaten nicht mehr bewegt werden können. Das ist furchtbar. Und die Zutaten können dann noch weitere Eigenschaften haben, wie zum Beispiel, wenn die ganz scharf sind, dann fangen die an zu brennen. Und wenn die dann in der Nähe von anderen Zutaten sind, dann werden die auch in Brand gesetzt. Oder ganz lustig ist zum Beispiel der Oktopus, der hat die Eigenschaft Wiggly, und der bewegt sich einfach von selbst auf dem Omelett und verschiebt dann auch die anderen Zutaten. Also es ist echt wild. und es macht total viel Spaß. Zwischendurch, also wenn man ein Omelett zubereitet hat und die Runde gewonnen hat, dann gibt's dann auch so einen Markt, wo man dann noch weitere Zutaten einkaufen kann, oder auch so allgemeine Helfer wie jetzt die Joker in Balatro zum Beispiel, kann man dann Pfeffer holen, der gibt dann 0,2 mal Punkte auf alle Zutaten, die man drauflegt. Und es ist tatsächlich sehr befriedigend, weil es diese ähnliche Hochzählung hat wie am Ende von Balatro, wo dann einfach alle Zutaten einmal so aufploppen und dann zusammengezählt wird, wie viele Punkte die einzelnen Zutaten geben. Ich liebe das.
Oh ja.
Aktuell ist es noch im Early Access, aber es ist wirklich ultra vielversprechend. Es war erst vor ein paar Tagen, kam ein Update dazu, da haben sie klebrige Zutaten mit reingebracht, zum Beispiel Honig oder ich glaube so Erdnussbutter oder so. Ja, und sie sind da immer dran, das Spiel noch zu erweitern. Deshalb bin ich richtig gespannt drauf, was da noch kommt. Es hat auch eine Demo, also gern mal testen auf Steam. Und tatsächlich bin ich drüber gestolpert, über das Spiel auf Blue Sky, weil es einige Monate lang wirklich ausschließlich positive Bewertungen auf Steam hatte. Und dann hat es eine negative Review bekommen, die war aber nur eine Spaß-Review, die da hieß, ja, es hat ja nur positive Bewertungen, dann gebe ich mal eine negative. Toll. Und dann haben sich ja die Entwickler so ein bisschen darüber lustig gemacht, und die sind auch ganz gut auf Blue Sky unterwegs und machen da gut Werbung. Und genauso habe ich das Spiel entdeckt. Also echt große Empfehlung an dieser Stelle. Wenn jemand ein Balatro-like sucht, das klassisch, okay, noch eine Runde und dann höre ich aber wirklich auf.
Ein bisschen nehme ich noch.
Ja, das ist echt super lustig.
Ja, ich hatte, nachdem ich letzten Monat so positiv über Mouthwashing geredet habe, Bock auf mehr retro-futuristischen Space-Kram. Gerne auch düster. Und da fiel mir als erstes mal auf, dass ich System Shock 1 nie gespielt habe. Und da gibt's doch auch von 2023 dieses Remake. Da setzen wir uns jetzt endlich mal dran und zocken das durch. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Und dann war ich erstmal kurz damit konfrontiert, dass es halt doch ein 30 Jahre altes Spiel ist. Und ja, es ist neu aufgelegt und es sieht echt gut aus. Aber es muss natürlich diesen Spagat schaffen, irgendwie das Original auch weiter zu verkörpern. Und das macht es auch. Und ich finde, da macht es in allen Belangen einen guten Job. Trotzdem merkt man natürlich, dass ihm 30 Jahre in den Knochen stecken. Zum Beispiel, weil das halt absolut aus der Zeit kommt, wo man die häufigste Taste nicht etwa auf dem Triggerfinger hat, wo man irgendwie seine Waffe abfeuert, sondern auf der Quickload-Taste. Also es ist absolut gnadenlos und du wirst an jeder Ecke sterben, wenn du es versuchst nachzuholen. Also ich habe mir das auf die Mausbuttons 3 und 4 gemappt mit dem Quicksave und Quickload. Damit bin ich ganz gut gefahren.
Wow.
Also ja, es ist halt, wenn du einmal in falschen Gang runterläufst und hinter dir spawnt dann auf einmal irgendwie so ein Gegner aus dem Fußboden, von dem du nicht wusstest, dass der kommt, der wird dich halt sofort wegballern, ohne dass du merkst, was los ist. Darauf musst du dich einlassen. Also es ist halt Quick-Save, Quick-Load-Heavy. Dafür kannst du natürlich auch an jeder Ecke wirklich speichern. Also wenn du dich ein bisschen versteckst, dann sogar im Kampf, kannst einen Gegner snipen, dich ein bisschen zurückziehen, kannst Quick-Saven. Und so kommt man da schon durch. Ich weiß nicht, wie das früher war. Ich habe nur ganz kurz einmal in das Original reingeguckt, weil ich das irgendwie auch für 1 Euro im Sale dann direkt mitbekommen habe.
Das klingt für mich tatsächlich so, als würde ich das lieber mit einer Trainer-Exe spielen, mich unverwundbar machen.
Ich glaube, dann verliert es halt voll seinen
ja, also Reiz. Ich würde trotzdem, ja, ich würde nicht einfach durchrennen, aber ich würde halt schon so versuchen, normal zu spielen und dann halt, wenn mich einer überrascht, dann passiert aber halt nichts. Also
es geht halt echt viel um, ja, Ressourcenmanagement. Und ich habe das Gefühl, dass das nur deswegen funktioniert, weil du dieses gnadenlose Spiel hast und weil Laden und Speichern quasi auch so ein bisschen Ressource sind. Wenn ich aus dem Kampf schlecht rausgegangen bin, dann muss ich halt überlegen, boah, war es das wert oder lade ich das nochmal? Und ich glaube, das gehört halt so ein bisschen zu dem Game Design aus dieser Zeit einfach irgendwie dazu. Und dadurch kommt halt auch dieser Survival Horror dann auf. Also du hast was auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, du hast ein Inventarmanagement, was dir relativ wenig Slots gibt und du musst halt dann schauen, okay, ich muss nicht nur die Munition hier irgendwie im Inventar unterkriegen, sondern auch die Waffen, so ein bisschen wie bei Resident Evil. Das heißt, ich kann jetzt von den 8 oder 9 Waffen, die es im Spiel gibt, immer maximal 3 oder vielleicht mal 4 gleichzeitig mitnehmen. So, welche nehme ich denn da jetzt? Und wo packe ich denn die anderen hin? Das merkt sich das Spiel, Gott sei Dank. Also du kannst an jeder Ecke des Spiels, wenn du einen leeren Raum findest oder dich irgendwo freigeschossen hast, quasi deinen eigenen Lagerraum einrichten. Und es gibt auch so einen kleinen Aufzug, der dich durch die Space Station begleiten wird, wo du halt immer so, ja, ich habe da irgendwie Medikits und ein paar Munitionsarten und eine Waffe dann reingepackt. Und dann, wenn du den mal wiederfindest auf einem höheren Level, dann freust du dich immer und denkst, ah, okay, jetzt kommt die Waffe hier raus, Maschinengewehr, dafür habe ich Munition gefunden, dafür kommt die Laserpistole jetzt da rein. Im Moment habe ich nicht so viel Energie, keine Batterien. Jetzt spielen wir mal wieder mit dem Maschinengewehr stattdessen. Und wenn die Munition weg ist, dann muss ich wieder durchwechseln. Und ich habe ja hier für die Magnum-Pistole jetzt Munition gefunden. So wird man halt immer durch die Waffen durchcyceln und nie so richtig mal die eine Waffe für den Rest des Spiels finden, was ich eigentlich ganz cool fand, weil du eben wirklich da als Hacker auf diese Citadel Station kommst und dann übernimmt ja Shodan da oben die Story. Und da würde ich sagen, ist auch die größte Stärke heute noch des Spiels. Das ist eben diese zeitlose Cyberpunk, retrofuturistisch angehauchte Story darüber, was eigentlich passiert, wenn man so die Ethik-Restraints und die Moral aus einer KI rausnimmt und sie nur noch auf Logik rennen lässt. Und dann merkt sie halt sehr, sehr schnell, dass sie gottähnliche Fähigkeiten hat und machen kann, was sie will und Menschen eigentlich voll die Scheißidee sind. Und dann ist es natürlich an dir als Hacker da oben, die Station irgendwie wieder unter Kontrolle zu bringen. Erst will man nur fliehen, dann hat man irgendwann einen Funkspruch zur Erde und merkt, boah, also wenn ich hier fliehe, dann ist es mit der Erde nicht mehr so lange hin. Dann macht Shodan die platt, erst mit dem Mining Laser, dann hat sie später noch 2 andere Ideen. Also wir haben dann immer so einen Wettlauf gegen diese Ideen der KI auf der Station und müssen uns währenddessen halt zahlreichen Cyborgs und Monstern stellen, die diese AI da nach und nach entwickelt. Und das hat für mich noch immer richtig, richtig gut funktioniert, wenn man jetzt halt wirklich sagt, okay, das ist ein altes Spiel, ich muss hier ein bisschen Gameplay-Komfort nach hinten stellen, begrenztes Inventar hasse ich normalerweise, weiß ich, rede ich hier jetzt auch gerade von der anderen Seite, von der anderen Perspektive mal drauf ein, es bringt dem Spiel tatsächlich was, weil sonst wird man halt sein Lasergewehr nehmen und sagen, ja, okay, wenn das erste leer geschossen ist, dann komme ich ja nicht in die Bedrohle oder auch so Heil-Items, wie viele davon nehme ich denn mit? Es ist gar nicht so das Problem, genug zu finden, aber genug dabei zu haben, oder poker ich hoch und nehme lieber mehr Munition mit? Und das sind alles so Abwägungen, die das Spiel interessant halten. Denn ja, vor 30 Jahren, wie gesagt, war das Spiel natürlich optisch jetzt eher so ein Einheitsbrei. Da versucht das Remaster, Remake jetzt ein bisschen was dran zu ändern. Also ein paar Level dieser Station, dieser Space Station unterscheiden sich da schon voneinander. Der Bosskampf der letzte ist leider eine Katastrophe, da will ich gar nicht spoilen, aber da hätte ich mir auch eine Trainerechse gewünscht. Also da saß ich hier irgendwann nachts um eins und dachte so, ein Try noch, und dann hat es Gott sei Dank funktioniert. Aber da war ich ein bisschen sauer auf das Spiel, weil das hat mit so einem Hacking-Minigame zu tun. Natürlich bist du der Hacker, der da oben auf der Station dann irgendwie dafür sorgen muss, dass du es mit diesen ganzen Systemen aufnimmst. Und das kannst natürlich nur du, weil du so ein Naturtalent bist. Aber das Hacking-Minigame ist halt eine absolute Katastrophe in dem Spiel. Das haben sie so viel besser gemacht im zweiten Teil. Ja, sonst hat's halt richtig, richtig gute Ideen schon mitgebracht, gerade weil es halt so früh mit diesem Trope angefangen hat, AI übernimmt und Menschen sind doof. Du hast zwischendurch so Cyberimplantate, die du dir einbauen kannst, die vor allem deine grafische Oberfläche verändern. Also deine Health-Leiste siehst du zum Beispiel erst, wenn du dir den passenden Chip irgendwie in dein Modul steckst, in deine Cyberbrille oder was auch immer. Die Navigation funktioniert darüber, und ich finde, dadurch kommt halt immer so eine geile Immersion bei Sci-Fi-Spielen auf. Ja, ja. Und Waffen, wo du auf dem Display drauf siehst, wie viele Schuss die noch haben und nicht unten irgendwo in der Anzeige wie bei Counter-Strike, finde ich auch toll. Passt auch zu dem Futuristischen immer sehr gut. Und Shodan ist halt einfach ein gnadenlos guter Bossgegner, also wirklich top. Auch in Teil 1 hier schon. Ja, ja. Ich mochte das sehr, aber man muss sich drauf einlassen. Deswegen wird es wahrscheinlich schwer, das nachher als Topcast zu verkaufen. Schauen wir mal.
Ach naja, so viel, wie du davon jetzt geschwärmt hast und dann auch die negativen Sachen immer wieder direkt relativiert hast, das klingt schon sehr so. Ich bin gespannt, wie ihr das beim nächsten Titel hinbekommt.
Oh. Ja, das ist ein bisschen fies. Willst du anfangen oder sollen wir einen Sandwich draus machen?
Wir müssen positiv enden.
Ja, okay. Fang erstmal an. Ich gebe euch einfach Kontra.
Also es geht um Keeper, das im Game Pass ist und vor dem wir daher keinerlei Chance hatten, wegzurennen, weil dieser kleine Leuchtturm uns einholen würde. Es geht um einen laufenden Leuchtturm, was ja an sich erstmal cool ist. Und der ganze Style wirkt erstmal sehr Tim Burtonig, was ich persönlich auch mag. Aber leider entpuppt sich das Spiel um den kleinen Leuchtturm als wahnsinnig, wahnsinnig linear. Also es gibt wirklich kaum Interaktion, und wo sie stattfindet, war sie für mich auch irgendwie nicht rätselig, sondern nur so, dass man halt irgendwie nicht dabei einschläft und die rechte Hand irgendwie vielleicht auch nochmal benutzt. Also es ging halt dann darum, dass man mit dem Leuchtturm, sobald er laufen gelernt hat, irgendwie losrennt durch eine schön inszenierte Tim Burton-artige Welt, wie schon gesagt. Mhm. Aber das ist es dann halt. Also klar, der hat coole Animationen und am Anfang taumelt der so hin und her und dann lernt er das Laufen erst, und das ist sehr wholesome, aber ich bin eingeschlafen, also literally eingeschlafen bei dem Spiel. Es ist wirklich so linker Stick nach vorne und ach, guck, da hinten sehen wir jetzt was ganz Schönes, aber das darf ich mir dann auch nicht mit dem rechten Stick ansehen. Das muss ich mir aus der vorgefertigten Kameraperspektive ansehen. Ich darf mich nicht
sehr
umsehen.
Sehr cineastisch, ja.
Ich darf nicht verweilen.
Und doch, das darfst du.
Ja, aber dann
Es gibt sogar extra Punkte, wo du dich hinstellen kannst, wo nochmal die Kamera verändert wird, damit du noch einen besseren Ausblick hast, Dodo.
Na gut, okay. Das gebe ich dem
Brothers,
Spiel.
Wie bei Brothers, A Tale of Two Thumbs, Sons.
Ja, okay, das gebe ich ihm. Aber es ist halt nicht für mich. Es ist ein wahnsinnig cooles, schönes, wholesome Kinderspiel, würde ich sagen. Und wahrscheinlich auch mindestens einmal noch genannt in der nächsten Episode, wenn wir drüber sprechen, gute erste Spiele für Menschen, die noch nie gespielt haben. Aber für mich war es gar nichts.
Wie lange hast du gespielt? Kannst du das sagen?
Eine Stunde, wahrscheinlich mit Sekundenschlaf zwischendurch.
Hast du deinen Sidekick noch bekommen?
Ja, der ist total süß. Okay, der ist klasse. Gut. Das ist so ein dösiger Vogel.
Ja, der hat mich sehr an einen Dodo-Vogel erinnert. Deswegen wollte ich, dass du den wenigstens noch miterlebt hast. Okay, na gut. Wenn der nicht mal das für dich retten kann.
Also ich bin ja noch ungeduldiger, glaube ich. Und ich war ja am Anfang schon genervt, als dieser Turm halt nicht laufen konnte und die ganze Zeit umgefallen ist. Da dachte ich mir schon, nee, das kann ich nicht. Wirklich, ich bin 5 Meter gelaufen und dann ist der umgefallen und ich hatte aber auch keine Lust, die ganze Zeit gegenzusteuern, weil er dann so unfassbar langsam war, und dann irgendwann hat er halt gelernt zu laufen, aber dann war ich schon so, also ich hatte schon so einen Genervtheitspegel irgendwie drauf, dass das Spiel es gar nicht mehr gut machen konnte, und dann kamen diese wunderschönen Landschaften, gell, und ich dachte mir so, aha, ich würde es gerne mögen, aber irgendwie hatte ich 0,0 Motivation. Ach, obwohl Mensch. Ich extra für Keeper den Game Pass aufs Steam Deck gebracht habe. Ja.
Ach, das war der Anlass, okay.
Ja.
Oh Mann, ja, also, aber ich überlege gerade, weil das sind eigentlich Sachen, die mich sonst auch immer sehr nerven und ich könnte mir vorstellen, dass es für mich besser funktioniert hat, weil ich das nicht alleine gespielt habe und dann mit jemandem zusammen dieses, ich nenne es mal ganz waghalsig, Abenteuer erleben konnte und man dann gemeinsam sich halt irgendwie darüber gefreut hat, wie niedlich dieser Sidekick-Vogel ist oder was man halt für, was also alleine, dass man, dieser Leuchtturm ist ja hart, voll lol, so random, haha. Nee, aber also ich finde es zum Beispiel clever, dass du halt deinen Lichtkegel dann irgendwie hast, um, weiß nicht, Schalter auszulösen. Das ist so die eine Sache, weil er hat ja keine Arme, ist ja ein Leuchtturm, aber ich fand es überraschend, wie viel Emotionen doch irgendwie durch diesen ungestümen Leuchtturm eigentlich vermittelt werden können. Also das fand ich schon sehr krass, weil er hat ja kein Gesicht in dem Sinne, der hat ja nur dieses Leuchtauge und das sieht man ja die meiste Zeit auch nicht, weil du damit ja irgendwie Sachen beleuchten oder anstrahlen willst und das ist meistens nicht in Richtung des Bildschirms, sondern halt irgendwas, was du selber auch siehst. Und das dann trotzdem durch seine 2 bis 3 Gelenke, die er hat, weil er ist ja am Anfang einmal umgekippt und zerbrochen und dann quasi wieder aufgestanden, doch irgendwie so eine gewisse Körperhaltung auch hat und dann vor Sachen zurückschrecken kann oder halt irgendwie auch etwas drauf zulaufen und so. Und wie gut das so funktioniert hat, da war ich sehr überrascht von. Und ich habe mich halt darauf einlassen können, vielleicht auch, weil wir das halt eben, wie gesagt, zu zweit gespielt haben, wo ich übrigens, als ich den Controller abgegeben habe, auch mehr als einmal Sekundenschlaf hatte, muss ich zugeben. Okay. Sogar auch beim Spielen, ja. Das ist kein Dodo-exklusives Problem. Aber ich fand es eigentlich trotzdem ganz cool. Also mir hat das doch irgendwie Spaß gemacht. Und ich habe das halt auch eben wegen dieser Zugänglichkeit irgendwie sehr genossen. Ja, die Rätsel waren jetzt irgendwie nicht das Schwerste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Aber die hatten für mich, ja, die war so ein bisschen unter diesem, ja, ich weiß, was ich tun muss und das macht Spaß, es zu lösen, aber ein bisschen leichter noch, was wieder für mich für Zugänglichkeit spricht. Ich habe das vielleicht auch mehr aus so einem wissenschaftlichen Interesse heraus gespielt. Ach so. Ich weiß nicht, aber es geht halt auch nur irgendwie 4 oder 5 Stunden. Deswegen, wir haben das irgendwie an 2 Abenden gespielt und dann war auch gut. Aber ich mochte es richtig gerne und es passieren halt auch noch so ein paar Sachen, die ich jetzt eigentlich nicht spoilern möchte, das kann ich euch vielleicht nachher nochmal erzählen, wo ich jetzt so nicht mit gerechnet hätte. Und das macht, also das war schon echt cool so zwischendurch, also mehr als ich jetzt auch vielleicht davon erwartet hätte, wenn ich jetzt nur eure Meinung dazu gehört hätte, um jetzt mal die Zuschauer vielleicht noch ein bisschen zu locken. aber da würde ich generell auch gern vielleicht aus der Community nochmal hören, wie ihr das so fandet, weil, wie gesagt, es ist halt im Game Pass. Ich weiß nicht, ob es mir die 30 Euro, die sonst kosten würde, wert wären, weil es doch ein recht simples Spiel ist in dem Sinne und es halt auch nicht so die große Gameplay irgendwie Offenbarung ist, deswegen plus diese Kürze. Allerdings ein Journey geht sogar nur 2 Stunden und ist jetzt auch nicht sonderlich aufregend, was das angeht. Also kann man natürlich nicht so gut jetzt miteinander vergleichen, aber vielleicht auch doch, ich weiß es nicht.
Ich habe Journey nicht gespielt. Mich würde interessieren, wenn du sagst, man kann es nicht so gut miteinander vergleichen, weil irgendwie denke ich, ich brauche mehr Spiel von dem Spiel, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Aber was macht Journey dann anders? Weil irgendwie finde ich Journey schon von Erzählung her auch immer ansprechender.
Ich würde sagen, Journey ist ein bisschen arziger und ein bisschen feinfühliger. Also ich meine das gar nicht negativ, wenn ich sage, Keeper ist ein gutes Kinderspiel.
Ja, Keeper ist schon sehr bunt in seinen Welten, würde ich behaupten, wo also Journey sehr, nenne ich, einfarbig ist, aber du hast da halt zum Beispiel so eine Wüstenwelt und da ist halt sehr viel Gelbtöne. Bei Keeper hast du es schon eher bunter in dem Sinne, würde ich sagen. Wobei das nach hinten raus auch sich verändert. Und Journey hat irgendwie noch ein stärkeres Environmental Storytelling. Also da erfährst du einfach sehr viel über die Spielwelt. Du kannst dir da sehr viel selber raus erschließen, was bei Keeper jetzt nicht so viel ist, da musst du mehr so Rätsel lösen, um dann zu sehen, ah so, okay, das war jetzt irgendwie versperrt, weil das und das ist und so. Wo du das bei Journey einfach mehr oder weniger so im Vorbeigehen, aber trotzdem irgendwie selber erlebst und dann halt, weiß nicht, da irgendwie so ein eisigen Berg hoch musst und dann dein Sidekick dabei das irgendwie nicht so gut hinbekommt und dann geht er verloren und dann findest du ihn aber doch wieder und all sowas. Und diese klassischen, ja, weiß nicht, also Journey ist, glaube ich, ein bisschen erwachsener, was Dodo gerade auch schon gesagt hat. Also, aber das kann ich dir auch empfehlen. Das geht halt wirklich nur 2 Stunden. Ist, glaube ich, nicht im Game Pass, aber das kostet auch nicht viel.
Das habe ich bestimmt in der Steam Library. Ich habe es auch schon ewig in meiner Liste, also auf meiner Liste.
Das würde ich gerne mal hören von Leuten. Du hast doch Journey auch gespielt, oder? Ja. Aber würdest du sagen, das kann man vergleichen?
Vom Grundprinzip ja, weil beide irgendwie zwar Action-Adventure sind, aber doch ziemliche Überschneidungspunkte haben mit so einem Walking Simulator. Mhm. Bei Journey ist, glaube ich, heute nicht mehr so krass dieses Ding, was damals auf der PlayStation 3 natürlich neu für uns war, dass du ein Multiplayer-Online-Game hast, aber du hast halt kein Matchmaking, kein mit deinen Freunden spielen. Du bist halt einfach nur zufällig auf der gleichen Welt, aber nicht wie in Azeroth mit 7 Millionen anderen Spielern, sondern halt mit 3 oder 4. Und wenn du die triffst, dann kannst du halt über so eine Taste irgendwie mit einer Lautsprache kommunizieren, aber halt auch nicht chatten oder so. Und das Konzept war halt irgendwie so angenehm neu. Ich glaube, diesen Novelty-Faktor hat es heute natürlich nicht mehr, wenn man spielt. Mhm. Aber wie du schon sagst, das Environmental Storytelling und dieser absolut einzigartige Artstyle. Und alleine diese eine Reise, deswegen heißt das Spiel ja auch so, diese eine Reise durch diese 2 Stunden Erfahrung, die ist halt teilweise eine Achterbahn, teilweise sogar richtig emotional, obwohl kein Wort gesprochen wird, was man ja auch erstmal schaffen muss. Also ich glaube, der Erlebnisfaktor ist halt einfach höher bei einem Journey.
Ja, vielleicht ist es das, was mir vielleicht bei Keeper ein bisschen gefehlt hat, weil ich hatte das Gefühl am Anfang, du hast ja irgendwie gar keinen Interpretationsspielraum, also es wird dir irgendwie alles schon erklärt, was du wissen musst. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt nur hier rumzulaufen, um mir die Welt anzuschauen, das reicht mir irgendwie nicht.
Ja, das kann sein.
Ja, und da war halt mein Kritikpunkt, dass du diese vorgefertigten Kamerawinkel hast, so in einem alten Survival-Horror-Game, wo der Trick ist, dass ich jetzt gerade nicht sehen kann, was ich sehen will. Da nehme ich das mit, aber in einem Spiel, wo ich halt eigentlich die ganze Zeit denke, boah, bei Assassin's Creed hätte ich jetzt schon längst nach links und rechts geguckt. Oder bei einem Firewatch hätte ich mir den Stein jetzt ganz genau angeschaut.
Ja, wobei ich sagen muss, mich hat das echt irgendwie gar nicht gestört. Ich finde das halt eigentlich eher, ich finde sowas immer cooler, weil ich dann das Gefühl habe, das ist die Vision der Entwickler. So doof das jetzt auch klingen mag.
Na, es ist ja voll, es ist ja quasi ein Rail-Shooter in dem Moment.
Genau, du siehst genau das, was du sehen sollst, so wie du das Spiel wahrnehmen sollst auch. Deswegen stelle ich es mir zum Beispiel auch mal ganz schwierig vor, wenn Leute davon schwärmen, ja, oh, Filme in VR wären voll geil. Dann denke ich mir immer sofort, nee, dann bin ich ja selber der Kameramann, dann verpasse ich ja alles.
Ich wollte gerade fragen, hast du Keeper vor oder nach deinem Filmemarathon gespielt?
Das könnte natürlich damit reingespielt haben. Wer weiß. Aber, tja, na gut, kann ich euch leider nicht überzeugen. Aber
haben wir dich überzeugt?
Nee, ich bleib dabei, ich mag das.
Ich mag das auch, aber wie Dodo so schön sagt, irgendwie ist es nichts für mich.
Tja. Diesen Joker habe ich schon bei Zoeti gespielt, deswegen.
Da sagt keine Joker, das ist das Höchste. Na gut, es hat sich so begeben, dass ich bei einem Kumpel saß und wir überlegt haben, ja, was spielen wir denn jetzt heute Abend so auf die Schnelle? Dann sind wir durch die Steam Library gegangen und haben Lara Croft and the Guardian of Light von 2010 gefunden, was wir eigentlich schon längst hätten online zusammenspielen wollen, aber irgendwie ist der Online-Koop-Mode permanent zusammengebrochen über Steam. Das ist auf Steam ein ganz, ganz komischer Port von einem Xbox 360-Game, der technisch, ja, so halb funktioniert. Und im lokalen Koop hatten wir jetzt gesagt, okay, dann geben wir dem nochmal eine Chance, setzen uns dahin und zocken das, weil es ein Spin-off der Tomb Raider-Serie ist, der uns eigentlich total angesprochen hat. Du hast quasi einen Twin-Stick-Shooter, aber nicht mit Fokus auf das Geballere, das ist eher so Beiwerk, sondern Koop-Rätsel-Game. Und das ist ja eigentlich immer was Gutes. Und so stellte sich Lara Croft and the Guardian of Light jetzt als 5 Stunden teilweise Actiongeballer, teilweise Rätsel lösen Marathon heraus, den wir sehr, sehr gerne durchgespielt haben. Also das ist überraschend kurzweiliger Koop-Spaß, indem wir so eine ja relativ aufgesetzte Story kriegen. Lara Croft braucht natürlich jetzt einen Koop-Partner und das ist in diesem Moment Totek, der Guardian of Light. Der muss dafür sorgen, dass so ein Artefakt wieder zurückgestellt wird. Das hat er vor 2000 Jahren für die Inka schon mal gemacht. Das macht er jetzt heute noch mal, weil Lara natürlich eigentlich zwar ein Tomb Raider ist, aber dieses Tomb durfte nun nicht geraidet werden und jetzt muss das Artefakt hier wieder hin. Völlig egal. Wir jagen diesem Artefakt halt irgendwie 5 Stunden hinterher und am Ende stellen wir es da wieder hin und dann ist die Welt gerettet. Mhm. Aber unterwegs haben wir halt echt kreative Rätselpassagen, haben immer wieder in den Levels auch erfrischende Sidequests, die wir machen können, für die wir halt immer so Mikrobelohnungen kriegen, halt irgendwie so ein Millimeter mehr Heldleiste, so eigentlich völlig egal, aber das macht man dann natürlich trotzdem. Es gibt Sprungrätsel, es gibt Schieberätsel, es gibt irgendwelche Bonusmissionen, wo du dann merkst, okay, diesen Ball, den wir hier von einer Seite des Levels in den nächsten schieben, wenn wir da unsere Tretminen drunter legen, dann können wir den auch hüpfen lassen. Und wenn wir den irgendwie um eine Ecke hüpfen lassen, dann kriegen wir nochmal ein Achievement und einen Bonus und was weiß ich. Und du wirst halt kreativ dann. Musst du natürlich nicht. Du kannst es mit Sicherheit auch in 3 Stunden durchrennen. Aber wir hatten jetzt so geschaut, dass wir uns einige von diesen Bonusmissionen auch mal anschauen. Es gibt auch immer wieder so geheime Rätselräume, wo es dann wirklich darum geht, die Spielmechaniken nochmal besonders stark auszukosten. Lara hat zum Beispiel irgendwie so einen Enterhaken, der ist ein bisschen besser als der von Totek. Dafür hat Totek ein Schild, da kann sich Lara draufstellen und dann höher springen. Und so ist es eben wirklich so, dass man teilweise vor diesen Rätseln steht und erstmal eine ganze Menge überlegen muss und ausprobieren muss. Totek hat zum Beispiel noch so einen Speer, den kann er in die Wand werfen, da kann Lara dann wiederum draufspringen und dann von oben ein Seil runterwerfen. Und es gibt so verschiedene, ja, asymmetrische Gameplay-Elemente, die hier in diesem ja Koop-Spaß durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Also es ist erfrischend, ist angenehm, ist zwar 15 Jahre alt, aber kann man noch ganz hervorragend runterspielen. Also klar, die Grafik jetzt nicht mehr zeitgemäß, wie gesagt, Xbox 360-Ära, aber das geht voll klar.
Ja, wir haben das kurz darauf dann auch im Game Pass entdeckt. Ja. Deswegen dachte ich auch bis eben, du hättest es auch da gespielt und habe das hier ganz frecherweise in unserer Liste einfach mal korrigiert auf Xbox 360 und Game Pass hinzugefügt. Aber auf der Xbox läuft es, surprise, sehr gut. Und wir haben das auch im lokalen Koop gespielt. Allerdings jetzt irgendwie nur die erste Stunde. Also ich glaube, das erste Level, erste Welt haben wir geschafft. Aber ich war auch eigentlich recht begeistert davon. Also es ist ein richtig schöner Koop-Puzzler. Also wo ich mich ja sonst oft bei so Koop-Spielen beschwere, dass dann irgendwie Player 2 immer nicht so viel zu tun hat, weil es, man eigentlich nur die gleiche Strecke abläuft und der eine hat halt die Fähigkeit, der andere die. Ist es hier schon wirklich darauf ausgelegt, dass man das halt wirklich nur zu zweit spielen kann, weil, du, wie du schon sagst, es halt Totek seinen Speer hat und Lara ihren Enterhaken. Dann kann man halt manche Sachen nur mit dem einen machen, manche nur mit der anderen. Und manchmal müssen halt beide irgendwie gleichzeitig was machen und dann muss man gutes Timing haben vielleicht auch noch. Aber das hat schon echt Bock gemacht und auch dieses wilde Rumgeballer. Das hat halt ganz gut funktioniert. Da kann man zwischendurch natürlich auch den Schwierigkeitsgrad noch hoch oder runter stellen, wenn es einem zu einfach oder zu schwierig wird.
Kannst halt und immer 4 Waffen gleichzeitig dabei haben. Eine davon hat unendlich Munition, das ist dann natürlich die Standardpistole irgendwie oder der Speer eben. Aber du kannst dann auch 3 Waffen noch ausrüsten, die Munition verbrauchen. Und das Spiel hat dann auch schon so Arena-Passagen, die kommen natürlich auch rein, um das Ganze irgendwie mal aufzulockern. Also dann hast du natürlich die 2 Minuten, wo dann rumgeballert wird. Aber da explodiert auch genug und da hast du auch noch genug Gegner, die dann irgendwie doch der eine anlocken muss und der andere von hinten reinschießen oder Skelette fallen um. Dann muss man die erst mit einer Tretmine noch wegsprengen, damit die auch wirklich weg sind und nicht respawnen. Also auch da lässt es sich was einfallen. Das Geballere ist jetzt wirklich so absolut in den Hintergrund gerückt, außer in den Passagen, wo es dann mal wichtig wird. Und da ist es gut eingesetzt. Also von mir Daumen hoch dafür.
Ja, fand ich auch. Und auch diese ganzen kleinen Rätselräume, wo man halt wirklich dann irgendwie Achievements für irgendeinen Quatsch noch kriegt, was dann aber auch wieder Spaß macht. Also da habe ich dann auch gedacht, ja, das sind doch coole Achievements irgendwie. Also da musst du halt wirklich irgendwas Besonderes machen jetzt in dem Raum und dann kriegst du das und dann kriegst du halt im Spiel auch irgendwas dafür. Und nicht nur unten dieses kleine Pling, so hier 5 Gamerscore freigeschaltet, yay.
Mit den Achievements holst du dir halt irgendwie neue Waffen oder wie gesagt diese Mikroverbesserungen, dass du ein bisschen mehr Schaden machst, ein bisschen schneller läufst, ein bisschen mehr Munition hast.
Ja, aber eigentlich machst du es im Grunde doch, weil es Spaß macht.
Ja. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ich meine, wir haben, es gibt in jedem Level ein Bonus Ziel sozusagen das gleich bleibt. Das sind so 10 Schädel suchen. Das haben wir halt manchmal gemacht und manchmal nicht. Und wir sind dann auch nicht am Ende noch eine halbe Stunde rumgelaufen, nur weil ein Schädel gefehlt hat. So, dann verzichtet man halt doch drauf.
Ja. Kannst du mir noch sagen, ob man nachträglich wieder zurück in die Level springen kann oder ob man das quasi nur am Stück spielen kann?
Ah, kannst du nachträglich rein und es merkt sich auch, was du dann gemacht hast. Also es wird dir dann angezeigt, was du noch nicht gemacht hast und das kannst du nachholen. Diese Schädel zum Beispiel, perfekt. Wenn du die einmal eingesammelt hast, sind die weg.
Ja, nee, das ist ja super, weil ich überlege gerade, weil du meintest ja, man kann es auch 3 Stunden durchspielen, ob wir jetzt einfach sagen, nee, komm, das machen wir später nochmal oder wir gehen jetzt erstmal weiter und die ganzen Specials holen wir uns später irgendwann.
Ich würde sagen, worauf man Bock hat.
Ja, das klingt ja ganz fantastisch, Mensch. So, was auch ganz fantastisch klingt, ist das bessere Pokémon, lol. Was haben wir denn dazu erwarten, Tanja?
Ein 15 ja. Jahre altes Spiel, ganz, ganz frisch.
Ja, ich habe dieses Jahr, ich glaube, ich habe echt kein älteres Spiel als 2025 dieses Jahr gespielt. Ich muss mal noch irgendeinen Retro-Klassiker aus der Ecke holen. Naja.
Final Fantasy. haben wir doch drüber gesprochen.
Oh, stimmt. Ja, ich suche noch ein Spiel für den Winterurlaub, ja. Thema ist zwar Sommer, oder? Also strandmäßig. Blitzball
ja,
und so.
Am Anfang, ja.
Ja.
Naja. Oh, dann spiele ich nur das.
Ja.
Ja, mitgebracht habe ich das bessere Pokémon, lol. Digimon Story Time Stranger. Ich habe mich da tatsächlich schon sehr, sehr lange drauf gefreut, weil die Trailer für Pokémon Legenden ZA sahen jetzt alle nicht so gut aus. Fun Side Fact, ich habe es mir trotzdem letztens gekauft, weil es sehr günstig irgendwo rumlag. Anscheinend wollen sie es schon loswerden, naja.
Oh.
Aber Digimon Story Time Stranger, ich würde ohne Pokémon Legenden gespielt haben, sagen, dass das bessere Turn-Based JRPG ist.
Okay.
Ich mag das System ganz gerne. Es ist nicht so, also es ist einmal klassisch Schere, Stein, Papier. Ich glaube, es ist Virus, Serum und Daten.
Ja, der Klassiker.
Also Serum ist gut gegen Virus und so. Virus ist gut gegen Daten. Macht eigentlich Sinn, oder?
Ja, schon. Um die Ecke gedacht, sehr gut.
Und dann gibt es noch zusätzlich verschiedene Elemente, also auch Feuer, Wasser, Eis, Licht, Dunkelheit und so. Und das stackt dann miteinander. Und wenn man da ganz gut mit haushaltet, dann kann man auch echt gut Schaden machen. Das macht echt Spaß. Und es wird auch nicht zu kompliziert. Also das mag ich ja dann auch nicht, wenn die Kampfsysteme zu kompliziert sind. Und es hat auch echt viele Digimon. Ich glaube, es sind so um die 500 oder so.
Ach, krass.
Und das Fangen funktioniert, indem man die Digimon halt mehrmals besiegt, also gegen die kämpft. Und man scannt dann quasi deren Informationen. Und dann kann man diese Daten in ein Digimon umwandeln und hat das dann quasi in seiner Box, ja, in seinem Digimon-Inventar. Und auch das Digitieren ist total cool. Man kann mit jedem Digimon in verschiedene Richtungen gehen und auch wieder Stufen zurückgehen, um dann den anderen Zweig auszuprobieren. Und irgendwie mag ich das System total. Also das gefällt mir viel besser als dieses lineare Pokémon-Entwicklungssystem. Und um die Digimon zu digitieren, muss man entweder ein bestimmtes Level erreichen oder halt die Stats des Digimons müssen stimmen. Also du brauchst x Angriffsstat, um das Digimon zu diesem Digimon zu digitieren. Oder auch, das ist nochmal ein extra System, das sie haben, Persönlichkeitssystem. Also es gibt mutig oder weise, klug, also die Digimon können auch verschiedene Persönlichkeiten haben und ja, manchmal muss man auch zwei Dinge pushen, um das Digimon zu digitieren und manche Digimon können auch miteinander verschmolzen werden, also es ist echt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich mag halt diesen Ansatz, dass man sich wirklich einen Digimon aussucht und das so trainiert, dass es so richtig dein Partner wird. Also das wächst so richtig mit dir während der Story. Das ist irgendwie echt cool. Und es macht auch einfach Spaß, diese ganze Enzyklopädie der ganzen Digimon zu füllen und zu gucken, cool, zu welchem Digimon kann das denn jetzt noch werden? oder auch nicht? Und wie komme ich denn zu diesem krassen Digimon? Das ist echt mega. Und
Wie sind Digimon, was sind Digimon in der Digimon-Lore? Ich kenne nur die erste Staffel der Serie. Und das mit, da waren die halt irgendwie so, ja, wir sind beste Freunde und dann digitieren wir halt ein bisschen und kämpfen miteinander, bla bla bla. Aber jetzt heißt es irgendwie, ja, dann scanne ich die dreimal und habe meine eigene Version davon und dann verschmelzt sich die noch. Das klingt gruselig mit dem, was ich mir gerade an cute und kleinen Digimon vorstelle. Agumon wird also zusammengeschmolzen mit der Robbe, keine Ahnung mehr, wie die heißt.
Also es gibt auch Story-basiert, man ist dann teilweise in der echten Welt und auch in der Digi-Welt. Und da gibt's natürlich Digimon, die schon so digitiert sind und die haben dann auch so richtigen Charakter und führen dich dann auch so ein bisschen durch die Story und begleiten dich auch manchmal in Abschnitten. Aber die Digimon, die du quasi fängst, das sind halt einfach charakterlose. Wie halt Pokémon, ne? Aber du kannst das Digimon, das du triffst, auch selbst fangen. Also du kannst quasi, ja, es ist ja nicht eine Kopie davon, es ist ja einfach das Digimon in der Welt. Also du kannst immer die Digimon, die du triffst, die da als Charakter rumlaufen, auch selbst haben und mit denen kämpfen. Ja, und das Verschmelzen, das klingt jetzt, glaube ich, gruseliger, als es ist. Es funktioniert auch nicht mit jedem x-beliebigen Digimon. Also das ist dann schon so, dass dann nur zwei, die miteinander passen, auch zu einem Mega-Digimon digitieren können, so gesehen.
Dragon Ball Fusion, alles klar.
Genau. Nur ohne Kamehameha vielleicht. Ja, und die Story, Digimon Story Time Stranger heißt das Spiel ja, und die Story hat auch viel mit Zeitreisen zu tun, was ich eigentlich immer nicht so doll gerne mag, weil ich manchmal so den Faden verliere. Aber ich finde, hier konnte man sehr, sehr gut folgen und das wird auch nie zu deep irgendwie in diesem Zeitreise-Game, sondern es ist immer sehr angenehm. Und es ist halt total süß, weil man die Digimon, die man so im frühen Zeitreisestadium, sage ich mal, erlebt und dann später eine Zeitreise macht, dann sieht man die Digimon halt, wie sie erwachsen geworden sind in dem Sinne und auch zu stärkeren Digimon digitiert sind. Und du kriegst die aber mit in der im frühen Stadium, da haben die dann so Probleme und du versuchst die zu lösen und du merkst so richtig bei dem Zeitsprung dann, dass die so richtig auch charakterlich gewachsen sind und dann so voll aus der Vergangenheit gelernt haben. Und das ist irgendwie echt cool, wie die so einen Charakter haben, die Digimon. Die sind dann auch manchmal storymäßig als Supporter dabei und kämpfen halt mit dir so ein paar Dungeons mit. Und das macht einfach Freude. Es gibt auch echt viele Sidequests im Spiel und es ist auch nie zu grindy. Das mag ich auch immer nicht so gerne bei JRPGs. Also das machen die wirklich sehr, sehr gut. Ja, nicht so cool fand ich, dass die Gebiete manchmal, aber ich glaube, das haben Zeitreise-Games so an sich, dass die so manchmal reused werden. Also die sehen dann schon auch ein bisschen leicht anders aus, die Gebiete, aber ich hätte mir da trotzdem ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht hier und da, weil man doch viele Wege immer wieder hin und her läuft. Und ich hätte mir auch mehr Personalisierungsoptionen vom Main Character gewünscht. Also man konnte eigentlich nur ganz lame sein T-Shirt umziehen und nicht irgendwie irgendwas am Aussehen verändern. Das mag ich sonst auch immer gerne. Ja, und grundsätzlich habe ich gemerkt, dass ich Digimon total gerne mag. Ich habe auch früher die Animes sehr gern geguckt. Das war ja auch immer von den Themen her ein bisschen ernster als Pokémon. Ich will der Allerbeste sein. Es geht halt immer viel um Freundschaft und ja, irgendwie erwachsen werden. Das finde ich eigentlich ganz nett. Also es hat sehr Spaß gemacht. Es hat sich ein bisschen gezogen zwischendurch, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, was JRPGs gerne mal an sich haben.
Ja. Wie lange hast du gebraucht und was war dann drin in der Spielzeit? Also hast du noch viel Sidequests gemacht vor dem letzten Boss zum Beispiel?
Ja, ich habe tatsächlich alle Sidequests gemacht. Es gibt so eine Sidequest-Reihe, wo man die Knights, die 12 Royal Knights irgendwie noch finden kann als Digimon. Und die sind dann deine Unterstützer auch im Endbosskampf. Also du weißt das nicht, wenn du die Sidequests machst, aber im Endbosskampf tauchen die dann auf und helfen dir. Und das ist auch echt cool. Das ist gerade voll der Spoiler, oder?
Geht, glaube ich, klar.
Also ich habe alle Sidequests gemacht. Ich habe jetzt nicht das ganze Kompendium gefüllt, aber ich habe so ziemlich alles gemacht, was man machen konnte sonst und habe 58 Stunden gebraucht.
Ah ja. Ich sehe gerade, bei How Long to Beat steht auch Main plus Sidequests 60 Stunden. Also
ah ja, dran. Dann bin ich ja gut drin.
Wenn du gerade drauf bist, check mal, was bei System Shock steht. Ich habe mich teilweise sehr dumm gefühlt. Ich habe 26 Stunden gebraucht, habe ich eben gar nicht gesagt.
Sekunde, System Shock, nicht Shot, Shock. 17 Stunden, Main und Extra, 25.
Na gut, dann habe ich Extras gemacht. Sehr viel Backtracking hatte es noch, das habe ich gar nicht negativ erwähnt, aber ich sprenge die Show.
Ohne Quicknote 300, nein. Ja, genau, wir graben tiefer. Wir haben nämlich mal wieder endlich ein Spiel gespielt, in dem es um Bohren geht.
Oh nein, schon wieder so ein Männerspiel.
War das mein Running Gag?
Ja, mit Still Wakes the Deep.
Bohrinsel. Und
oh, stimmt, wir waren ja mal Ölbarone, ich erinnere mich.
Ja, genau, und Turmoil.
Ja.
Genau, und jetzt, weil wir auf der Erde alles leer gemacht haben und das Alien uns dort verscheucht hat, sind wir jetzt auf einem fremden Planeten, glaube ich, einfach irgendwo, ne? Ich weiß nicht, ob der Name nicht genannt wird bei Deep Rock Galactic.
Ich bin nicht in der Lore drin. Ich habe Deep Rock Galactic, das eigentliche Spiel, nämlich gemieden, weil das so eins von diesen typischen Dingern ist, die weder Story noch Progress noch groß Fortschritt halt einfach auf mehreren Ebenen haben. Das ist ja nicht so meins. Also es gibt ja sehr viele von diesen Multiplayer-Spielen, wo man zusammen irgendwas macht und zusammen irgendwas baut und zusammen irgendwas farmt. Und das holt mich einfach irgendwie so als Gesamtpaket selten bis nie ab. Und so habe ich auch Deep Rock Galactic immer zur Seite geschoben, wenn meine Freunde das gespielt haben und ausgesetzt. Aber Deep Rock Galactic Survivor war jetzt im Game Pass und ist ja nun etwas ganz, ganz anderes. Ich kenne aus der Lore natürlich jetzt nichts, aber was ich kenne, ist Vampire Survivors.
Ja. Also ich habe tatsächlich jetzt gestern noch mal in Deep Rock Galactic reingespielt, weil mir das auch in irgendeinem Video vorgeschlagen wurde, so Best Indie Games You Could Play, bla bla bla. Und da wurde mir das verkauft als sehr ähnlich wie Left 4 Dead, was ich auch nie gespielt habe. Und das, ja, komm, ich habe jetzt so viel Deep Rock Galactic Survivor gespielt, dann guckst du mir das Hauptspiel an. Und es hat sich schon sehr danach angefühlt, was du gerade beschrieben hast. Allerdings hat es sich auch sehr nach dem Survivor-Ableger angefühlt, der, weil du auch da nur irgendwie rumläufst und halt diese Sachen abbaust und Käfer bekämpfst und dein Zeug sammeln musst. Und genau das macht man ja in Deep Rock Galactic Survivor auch, um jetzt endlich mal den Bogen zu schließen.
Lizenz also gut übertragen.
In allerbester Vampire Survivors Manier, denn es ist ein, viel zu gut funktionierendes VS-like, diesmal auf fremden Planeten, dort Ressourcen abbauen und Käfer killen.
Kann man hinten auf die Packung drucken, wenn es noch eine Packung gäbe.
Ja, genau. Also man wird halt am Anfang in so ein Level reingeschmissen. Offizieller Auftrag ist dort, glaube ich, den Superbug zu töten, also den größten Käfer, der da rumläuft, so irgendwie. Das geht über mehrere Ebenen, die man befreien muss, und das geht, glaube ich, auf Zeit jeweils. Und in dieser Zeit, also man ist dann halt seine, weiß nicht, 10, 15 Minuten oder so auf jeder Ebene, bis der Zwischenboss dort spawnt, den man besiegen muss, um weiterzukommen. Und in der Zeit muss man eben XP sammeln, die es halt durch besiegte Gegner gibt, und Ressourcen, mit denen man zwischen den Ebenen und auch zwischen den Levels quasi auch seinen Charakter stats mäßig aufleveln kann. So. Mhm. Manche Sachen gehen halt in den großen Store, beziehungsweise ins große Vault rein, dass du es halt übergreifend benutzen kannst, und manche sind halt wirklich nur für den Run jetzt gut. Und so kriegst du halt wie bei Vampire Survivors auch verschiedene Waffen, die du verschieden aufleveln kannst, in teils verschiedene Richtungen. Also du kriegst alle 5 Level, glaube ich, oder alle 6, bekommst du halt ein großes Level ab, wo sich die Waffe ein bisschen verändert. Du kannst irgendwie aus einem Flammenwerfer 2 Flammenwerfer machen, dass er dann 2 Strahlen hat oder so, um das mal Simpelste zu nehmen.
Ja.
Und dann gibt's aber natürlich auf Level 18 ist es, glaube ich, eine Super-Evolution, wo dann irgendwie 6 Flammenwerfer daraus werden können. Aber du kannst insgesamt 4 verschiedene Waffen tragen, die verschiedene Eigenschaften haben, verschiedene Schadensarten auch haben können. Und zwischen diesen großen Upgrades kriegst du halt immer kleine Upgrades, die dann halt plus 5% Reichweite haben oder ein größeres Magazin oder weniger Nachladezeit und so weiter. Und
oder so, schnellere halt Buddelgeschwindigkeit. Das Buddeln ist nämlich tatsächlich ein ganz schön großer Teil des Spiels. Also die Maps sind relativ verschlungen und jeder Charakter hat immer so einen Bohrer dabei. Und du hast ja schon gesagt, es geht dann halt darum, sich durch den Dreck und die Steine zu bohren und dann hoffentlich darauf hinzuarbeiten, dass wir diese wertvollen Ressourcen dabei kriegen. Und dabei eben auch noch Bullet Hell typisch, also wir sind wieder die Bullet Hell, wie in Vampire Survivor natürlich, die Gegner platt zu machen. Und ich finde, das ist wirklich ein Mix, der funktioniert so erstaunlich gut. Ich hätte das nicht für wahr haben wollen, bis ich dann selber 10 Stunden im Spiel war.
Ja, ich fand das aber auch ganz komisch, weil ich hatte jetzt irgendwie, also ich habe jetzt irgendwie knapp 20 oder 25 Stunden, ich weiß es nicht. Zeit ist nur noch ein Wort für mich. weil ein Run geht halt immer noch. Aber ich habe irgendwie, habe ich festgestellt, dass ich nicht irgendwie die Charaktere großartig unterschiedlich spiele. Also klar, ich habe halt manche, mit denen gehe ich dann eher auf Giftschaden oder auf Feuerschaden und mit manchen eher auf Kinect Damage, also kinetischen, physischen Schaden so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich die Waffen irgendwie auf meinen Spielstil auswirken, so wie das bei einem Vampire Survivors am Anfang war. Auch da habe ich dann ja irgendwann diese perfekte Build, dass alle Waffen gut sind und alles kombiniert irgendwie miteinander. An diesem Punkt, das haben wir ja neulich bei Ballpit erst besprochen. Und das hatte ich hier irgendwie von Anfang an, dass ich alles irgendwie gleich spiele. Du hast auch die Möglichkeit, den Leuten noch Equipment zu geben. Da habe ich mich auch noch nie so richtig reingefuchst. Vielleicht ist das super dumm von mir gewesen, dass ich damit schon hätte viel weiter sein können. Ich bin jetzt irgendwie auf Hazard Level 3, also die dritte Schwierigkeitsstufe von, ich glaube, 8 oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber es macht halt einfach Bock, so wie es ist. Und das finde ich halt schon beachtlich, also dafür, dass ich wirklich aktiv das Gefühl habe, nicht genau zu wissen, was ich da gerade tue und trotzdem so viel Spaß zu haben, das habe ich selten. Also oft denke ich mir, ja, Mist, irgendwie müsste ich mich jetzt mal noch tiefer reinfuchsen, dann könnte das gut Spaß machen und so. Und hier ist es halt einfach immer schon Spaß. Und das ist für mich ein sehr gutes Zeichen eigentlich für ein Spiel.
Dadurch, dass es sich halt nicht nur auf diese Waffen fokussiert, kommt, glaube ich, das, was du gerade ansprichst, zustande. Also du hast ja nicht nur Upgrades für diese Waffen und dann auch noch ganz speziell Upgrades, die du in eine einzige Waffe jetzt reinpackst, damit die sich hochlevelt. Klar, das hast du jetzt bei anderen Survivor-Games auch so, dass du dann Waffen unterschiedlich voneinander levelst. Aber wir haben jetzt schon gesagt, so, es ist halt wichtig, sich auf eine erstmal zu fokussieren, damit die sich halt entwickelt. Und dafür brauchst du halt nicht noch irgendwelche Passives dazu. Die Passives sind dann halt eher, nimm dann mal ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit oder nimm vielleicht irgendwie oder Lebensregeneration oder genau. Also es ist nicht alles auf diesen Waffenbild fokussiert, so hyperfokussiert wie jetzt bei einem Brotato oder wie das hieß. Es geht halt viel darum, diesen Mix zu finden und dann eben auch Sidequests zu machen. Also auf der Map, während du darauf wartest, dass der Boss spawnt, hast du dann noch immer so Sachen, wo du einen Ressourcen-Drop freischaufeln musst. Dann wird dir ein Umkreis gezeigt, wo du halt die Steine alle weghacken musst. Du sollst Sachen sammeln. Das hilft dir natürlich nicht, wie bei Vampire Survivors, einfach diese Challenge zu machen, wo du dich gar nicht mehr bewegst, sondern im Gegenteil, du sollst halt so weit wie möglich über diese Map laufen in der Zeit. Und dabei findest du dann ja automatisch auch die wertvollen Ressourcen und gräbst dann doch links und rechts des Weges wieder weiter. Und das funktioniert irgendwie so gut. Und dafür bleibt natürlich ein bisschen auf der Strecke, dass du diesen Hyperfokus auf den Waffenevolutionen hast. Was ich aber okay finde. Ich finde trotzdem, dass sich ein Scout sehr weit anders als ein Gunner spielt nochmal. Oder einen Miner dann wiederum.
Ja, ich habe zuletzt immer nur den Gunner und den Driller gespielt. Vielleicht sind die auch einfach zu ähnlich. Weil ab einer gewissen Schwierigkeitsstufe kannst du dann auch Weapon Mastery freischalten, sodass die Waffen, mit denen du, also das sind dann spezielle Level, wo du einen kompletten Level mit nur einer einzigen Waffe schaffen musst. Inklusive Boss. Ja, wenn du das hast, dann ist die Waffe aber permanent irgendwie 12% stärker oder so. Oder ist halt also sehr viel stärker auf jeden Fall, sodass es sich lohnt. Und dann habe ich das natürlich mit einer Waffe geschafft und dann habe ich die erstmal oft genutzt, um damit Progress wieder im Hauptspiel zu machen. Und so dreht sich die Spirale dann immer weiter. Vielleicht habe ich die zwei Klassen jetzt einfach sehr viel gespielt und kann deswegen gar nicht so viel über die anderen sagen. Aber selbst die Klassen haben ja trotzdem noch mal wieder drei verschiedene Setups, mit denen du starten kannst. Also
ja, genau.
Das ist also, irgendwie ist es doch sehr viel tiefer, aber ich habe mich da irgendwie bisher durchgewieselt und bin einfach so, ich drücke einfach irgendwas und habe dabei Spaß. Das funktioniert für mich auch. Und das finde ich echt faszinierend. Und
Aber das mögen wir doch, dass man sich so durchwieseln kann und einfach Spaß haben kann und andererseits sich aber auch hinsetzen kann und bei jedem dieser komischen Equipment-Slots, anstelle wie ich auf Auto-Equip zu drücken, zu sagen, ja, hier noch 5 Lebenspunkte, dann doch lieber als 2 Rüstungen.
Ja, genau. Du kannst die Sachen ja auch noch verkaufen, damit du wieder Geld hast, um dir andere Upgrades zu holen und so. Aber das denke ich mir, eigentlich geht's ja auch so.
Mir geht's doch gut.
Ja, aber ich habe, wo du das gerade meintest, mit dem man muss doch dann viel rumlaufen und so und dann viel buddeln, das ist auch viel von der Welt. Ich habe dann irgendwann diese Escort-Missionen freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob du die auch schon hast. Wo du so einen Schaufelbagger, der muss dann von A nach B transportiert werden. Du musst den halt begleiten und unterwegs immer, du musst ihn gar nicht beschützen, weil der nicht kaputt gehen kann. Du musst ihm Benzin sammeln. Also was auch deine Ressource ist, die einfach so auftritt. Da musst du das sammeln, also abbauen, sammeln und dann in seinem Umkreis halt bleiben, damit er damit betankt werden kann von dir. Und der fährt dann aber schnurstracks quasi durch das Level auf seinen Zielpunkt zu. Und du musst eigentlich nur nebenher laufen und halt genug Benzin haben, um ihn da zu begleiten. Was auch das erste Mal ist, dass ich irgendwie bei so einer ollen Escort-Mission einfach genauso viel Spaß habe wie sonst. Da ist es dann nochmal ein Stück einfacher, weil der halt durch alles durchbohrt und alle Ressourcen, die dann auf dem Weg sind, automatisch freigelegt und von dir eingesammelt werden können. Das macht es ein bisschen angenehmer. Aber da hatte ich dann auch irgendwie ein Level, den ich irgendwie 3-mal oder so auf den letzten Metern nicht geschafft habe und dann irgendwie schon den Boss down hatte, aber nicht mehr zu meinem Escape-Pod gekommen bin. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich kann das ja auch auf dem PC spielen. Was gibt's denn da für Wiimod, für Trainer-Exe für? Und da habe ich einfach mal allen Scheiß ausprobiert. Und da ist mir dann aber sehr schnell klar geworden, wie gut das doch alles gebalanced ist. Weil sobald du zum Beispiel da dann sagst, ja, ich will jetzt unverwundbar sein, kannst du ja die ganzen Punkte, die du sonst in deine defensiven Sachen reingepackt hast, alles in offensive Sachen reinpacken und bist halt sehr schnell sehr overpowered. Oder es gibt so ein Cheatcode, womit du quasi instant abbauen kannst, alles. Und dann rennst du einfach nur noch durch die Map durch und das macht halt auch keinen Spaß mehr, weil du gar nicht mehr abschätzen musst, ja, wo kann ich denn jetzt lang, wo sind die schwachen Steine, wo kann ich schnell durch, damit mich die Käfer auch nicht so schnell fangen. Wo kann ich da noch was abbauen unterwegs und so, weil du einfach nur strikt durchrennst. Oder es gibt irgendwie was, womit du keine Nachladezeit mehr hast. Und dann hat er einfach die ganze Zeit Granaten geschmissen um sich herum und alles war am Brennen. Wo sich dann auch schnell herausstellt, ja, okay, das ist auch öde, weil du dann ja auch gar nicht mehr drüber nachdenken musst, was du jetzt irgendwie skillst, weil sowieso alle Gegner sofort tot sind und du kannst in Ruhe einfach alles abbauen. Und dieses Ganze, also jedes Zahnrad da hat seine Berechtigung und alles ist einfach richtig, richtig gut gebalanced. Und das hat es mir dann noch mal schöner gemacht. Also es ist echt ganz verrückt, wie sehr dieses Spiel, wovon ich eigentlich, also wenn man das beschreiben würde, dass das halt auch diese, wir trinken gerne Bier, Zwerge sind, wir sind super männliche Männer, was Tanja wahrscheinlich auch bisher davon abgeschreckt hat.
Ja, ich glaube, das ist aber alles so ein bisschen mit Augenzwinkern. Dazu noch den Song von dieser Metal-Band hören mit dem I am a dwarf and I'm digging a hole, dann ist alles perfekt.
Ja. Ja, aber das ist halt irgendwie alles so, was so gar nicht für mich gepasst hätte, aber irgendwie funktioniert es dann doch sehr gut und das ist sehr, sehr faszinierend. Und ich bin gespannt. Ich habe jetzt im Discord angefragt, ob wir das nicht mal das Deep Rock Galactic, das normale mal anspielen wollen, damit ich da auch so ein bisschen Gefühl für kriege, weil das ja auch so sehr nett war, also sehr nett aussah als Koop-Spiel einfach, was dabei rumkommt. Aber wie gesagt, da habe ich das Tutorial gespielt und es hat sich einfach genauso angefühlt wie Survivors, nur in 3D. Das war irgendwie auch ein sehr komisches Gefühl. So.
Endlich wieder mehr Games. Letztes Mal war es ja ein bisschen dürftig. Heute haben wir genug mitgebracht, finde ich.
Ja, und ich hoffe, dass ich auch bei mein Langzeitprojekt Persona endlich mal durch habe und da dann auch mal drüber sprechen kann, wie gut ich das finde.
Stimmt, wir hatten auch nicht nur die kürzesten Spiele mit jetzt 58 Stunden für Digimon natürlich brutal, System Shock auch ein bisschen länger, als ich es erwartet hätte mit über 25. ja doch. Und nächstes Mal haben wir ja Weihnachtspause, da wird es ja wahrscheinlich noch doller.
Ja, genau, wenn wir alle Urlaub haben.
Aber vorher haben wir noch eine Quizfrage aufzulösen, oder zwei.
Ja, genau, also die erste Frage lautet immer noch, unter welchem Namen verkaufte Sony PlayStation-Controller mit 2 Vibrationsmotoren?
Bin ein bisschen verwirrt und sag jetzt vielleicht was sehr Dummes, aber ich glaube, ich habe eine Antwort im Kopf.
Ich bin mir ziemlich sicher, was es sein könnte. Und
auch was im Kopf, ausnahmsweise.
Ja, dann darfst du auch anfangen. Du hast immer was im Kopf, ob es das Richtige.
Also ich hätte gesagt DualSense.
Ich dachte DualShock.
Ja, DualSense sind, glaube ich, die von der PS5.
Ah, aber Dual ist ja schon mal nicht so falsch, ne?
Nee,
ja,
genau. Genau. Warte,
weil das so spezifisch ist mit den zwei Sets, war ich irgendwie ein bisschen verwirrt kurz.
Ja, ich glaube, weil der N64 mit dem Rumble Pack nur einen hatte.
Ja, stimmt. Das war ja quasi der zweite Controller, der überhaupt Rumble-Funktion hatte. Ja. Aber eingebaut und nicht mit extra Batterie.
Ja, so DualShock. Der Controller der ersten PlayStation hatte zunächst nur digitale Richtungstasten. Nachdem das Nintendo 64 einen Controller mit Analogstick und Zubehörteil für Controller-Vibrationen mit sich brachte, zog Sony nach und veröffentlichte 1997 den Dual-Analog-Controller. Dieser verfügte gleich über zwei Analogsticks. Sein Nachfolger, der DualShock-Controller, hatte zusätzlich einen Vibrationseffekt. Die DualShock-Reihe wurde mit der PlayStation 5 vom DualSense-Controller abgelöst.
Ah.
Ja.
Und hieß nicht der zwischendurch noch Six Axis? Gibt's den nicht auch noch? War der nicht PS3?
Ja, stimmt. Aber ich glaube, der war auch DualShock Six Axis oder so.
Ja, wahrscheinlich. Und der war ja vor allem auch, der war halt dieses Motion Control Ding.
Aber ich wusste nicht aus dem Kopf jetzt, dass der erste zwar zwei Analogsticks hat, aber noch keinen Rumble. Ich dachte, das wäre immer schon der DualShock gewesen.
Ich lehne mich weit aus dem Fenster und korrigiere das möglicherweise nächste Folge, aber ich glaube, das war auch nur bei uns so. Also das kam nach Europa als so eine Billigversion erst und dann hat man gemerkt, ja okay, da gibt's doch einen Markt für, als es in Japan durch die Decke ging.
Ja, oder der kam bei uns direkt als DualShock an.
Ja, irgendwie eins von beiden jedenfalls. Also es gab den ohne Rumble, aber ich glaube, der wurde dann nur exportiert und dann wollte das Ausland auch den mit Rumble haben. Das müsste ich nochmal recherchieren jetzt.
Ja. Okay, und die zweite Frage ist, unter welchem Namen war Cranky Kong aus der Donkey Kong Country-Reihe vorher bekannt? Da habe ich auch eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher.
Das ist so eine Frage, da wäre ich mir jetzt sehr sicher und wahrscheinlich ist es deswegen falsch.
Ist gar nicht mein Gebiet.
Das ist doch der Original Donkey Kong, den Mario damals verfolgt hat, als er Pauline geklaut hat.
Ja, was aber irgendwie auch wenig Sinn macht, weil das ist ja ein Schimpanse und der Donkey Kong war ja ein Gorilla auch, oder?
Oh.
Ja, aber ich meine, so ist die offizielle Lore. Donkey Kong. Cranky Kong ist identisch mit dem Arcade Donkey Kong von 1981, der Marios damals Jumpman Freundin entführt hat und in Donkey Kong Jr. selbst von Mario entführt wurde. In Donkey Kong Country wird Donkey Kong von Cranky Enkel genannt, in Donkey Kong 64 hingegen Sohn. Entweder ist eines der beiden Spiele fehlerhaft oder man spielt in Donkey Kong 64 den herangewachsenen Donkey Kong Jr. und in Donkey Kong Country dessen Sohn.
Ja, verrückt. Vielleicht wird das ja in Bonanza aufgeklärt. Eigentlich müsste, Nintendo wäre eigentlich die Firma, die jetzt ein Buch rausbringt, irgendwie so 600 Seiten und schreibt, warum das eigentlich gar keine Logiklücke ist, sondern absolut in der Lore verwurzelt, siehe Zelda.
Ja, auch, hey.
Aber ich finde es so krass, dass ihr das immer alles wisst. Ich glaube, ihr wusstet bisher alles. Außer das mit der Toilette.
Stimmt, die Toilette war krass.
Ja.
Die Toilette.
Ja. Weil es ein Wortspiel auf meinem Niveau ist.
So wie der Topcast. Nee, der Schrottcast zuerst.
Schrottcast.
Ich mag Zöti so wenig, dass ich nicht mal weiß, wie man es ausspricht und auch nicht danach googeln werde.
Boah, ich wünschte, mir würde jetzt irgendwas mit Zote einfallen. Zotig, so. nee, ich habe keinen Shotcast in dem Sinne.
Ich auch nicht. Ich wollte Keeper jetzt nicht nehmen, nur weil ich es eine halbe Stunde gespielt habe und es mir nicht gefallen hat.
Ja, das ist auch zu wenig.
Ja.
Ja, viel länger haben wir zu dir jetzt auch nicht gespielt. Schnell weiter.
Topcast.
Ach, ich mag das System Shock Ding so gerne. Es ist irgendwie dieses Retrofuturistische, was mich abholt. Es ist diese AI mit dem Gottkomplex, wenn sie dich dann wieder Insect nennt und dann doch von dir besiegt wird. Es ist eine schöne Reise und jetzt habe ich direkt Bock, System Shock 2 auch nochmal zu spielen. Da gibt's aber noch kein Remake, glaube ich.
Mhm. Doch, ich glaube schon. Ich meine, das hätte ich eben bei Is There Any Deal gesehen.
Ja, das ist aber, um den Rahmen nicht zu sprengen, glaube ich, nur irgendwie so ein bisschen hochgerendert in der Grafik oder so. Und das System Shock Remake hier, was ich jetzt gespielt habe, das war halt echt ein sehr aufgebohrtes Spielerlebnis.
Glaube, ich habe Remaster auch gelesen und nicht Remake. Um noch ein Fass aufzumachen.
um den Unterschied nochmal in den Kopf zu rufen, müssen wir die Folge von 2020 oder so, die wir gemacht haben, anhören.
Ja. Also ich hatte erst eigentlich Keeper eingetragen als Topcast, weil mich das doch irgendwie sehr begeistert hat. Aber jetzt so, als wir darüber gesprochen haben, ist mir doch klar geworden, wie wenig Erwartungen ich eigentlich von Deep Rock Galactic Survivor hatte und wie sehr mich das dann doch irgendwie gefesselt hat, dass ich das 16 Stunden immer das Gleiche gemacht habe. Das habe ich sonst nur bei irgendwie Tetris oder so.
Sonst nur bei Lohnarbeit.
Ja, ab in die Mine.
The children yearn for the mines.
Ja, für mich, Omelette You Cook bringt alle perfekten Zutaten für einen Topcast mit.
Oh,
nice. Das ist sehr schön gesagt. Oh,
da habe ich jetzt lange drüber nachgedacht.
You cooking.
Ja, gut. Dann können wir diesmal ankündigen schon, dass das nächste Bonus-Level geht nochmal um die besten ersten Spiele. Da wollen wir auswerten, was dabei rumkommt. Was wahrscheinlich Orakel. Einfach nur, ja, genau. Ich bin gerade noch am Überlegen, wie sinnvoll das für andere ist, die nicht mitgemacht haben, aber vielleicht fällt uns da noch was Schönes ein.
Ich glaube, das wird ein Community-Effort. Während wir da rumrätseln, was man diesen Menschen empfehlen kann, können wir in die Comments dann von der Community schreiben lassen. Was eigentlich viel bessere Picks wären für jemanden, der viel lieber mit den Händen als mit dem Kopf überlegt.
Oh ja, stimmt.
Und das Formular ist ja noch offen. Vielleicht, wenn jemand die Folge hört, ist ja noch ein bisschen Zeit, bis wir aufnehmen.
Stimmt, ja. Genau, dann können wir den Link hier auch noch mal reinpacken in die Shownotes und vielleicht auch einfach die Folge noch mal verlinken. Auch hier noch mal der Hinweis, falls ihr das vorhin, das Intro immer skippt, weil wir haben ja Kapitelmarken. die letzte Folge wurde einmal falsch hochgeladen. Ich habe es korrigiert und es müsste jetzt einfach die richtige im Podcatcher sein und im Feed und so weiter. Also, oder ihr könnt die auch einfach so noch mal hören. Also.
Das ist eine gute Folge.
Ja. Macht das. Ja, ist eine gute Folge, genau.
Hört einfach jede Folge nochmal.
Ja. Gut, dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank auch an euch beiden, beziehungsweise besonders an euch beiden, dass ihr das hier mit mir gemacht habt wieder und auch an alle Hörenden und so weiter. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.
Besonderen Dank an die Zuhörenden. Bis dann, ciao.